Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die einige Spiele reicher ist, einige spielerreicher ist, ein Pick reicher ist und einige Undrafted und Free Agents reicher ist. Also ganz, ganz viel ist passiert, mehr oder weniger. Wie viel Einfluss das haben wird und ob das überhaupt einen Einfluss haben wird, das werden wir heute besprechen. Und wenn es heißt Dolphins Drive, ulala, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist heute wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, da haben wir ja mal wieder beim Draft die Freude miteinander. Ich glaube, After Draft waren es immer wir.
Ja, After Draft ist tatsächlich immer wir. Eigentlich hatten wir auch öfter mal Jan Wegwert dabei, aber den haben wir A jetzt nicht angefragt und B, ich müsste mal überlegen, wie ich Jan überhaupt erreichen könnte aktuell. Natürlich, ich ja sowieso immer und du ja auch meistens. Ja, Draft ist eine nice Sache, ist jetzt vorbei. War für mich in China ein anderes Erlebnis. Freitag auf der Arbeit halt so nebenbei laufen gehabt und samstags dann morgens zum Frühstücken. Und dann war ich saß im Flieger für Tag 3, das ist das Schöne, wenn man bei Air France und KLM fliegt, also vermutlich gibt es auch bei der Lufthansa und bei Air China, aber da habe ich nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, aber das Wi-Fi, bei KLM und Air France auf den Flügen, also ich glaube, einmal hatte ich es jetzt, wo es nicht so wirklich funktioniert hat, aber sonst. Für Messengers funktioniert das sehr, sehr gut und habe ein paar Picks dann so mitbekommen. Und ja, das war eigentlich ganz cool, weil ich dachte dann so, die Dolphins picken gleich und irgendwie habe ich dann so mitbekommen, die Dolphins haben doch nicht gepickt. Und zwar hätten wir in der vierten Runde den einen Pick noch gehabt, nachdem wir unseren Third-Round-Pick ja weggetradet haben, um hochzukommen in Runde 2. Haben wir uns in Runde 4 dann an Pick 116 gedacht. Ja, die Texans rufen an. Jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen. Und im Prinzip war es identisch zu dem, was wir letztes Jahr mit den Eagles gemacht haben. Nur, dass wir ein bisschen mehr rausgekriegt haben. Wir haben ja letztes Jahr straight up, glaube ich, es war ja nur, dass wir den Third Rounder 2025 abgegeben haben für den Viertrunden-Pick der Eagles. Das war letztes Jahr das Thema. Und jetzt haben die Dolphins Pick 116 abgegeben und haben dafür den Third-Round-Pick 2026 von den Houston Texans bekommen. Wir können natürlich davon ausgehen, dass der wahrscheinlich nicht irgendwo Anfang der 70er sein wird, sondern wahrscheinlich eher Ende der 80er, Anfang der 90er, vermutlich. Also ich denke, die Texans sind aktuell zumindest ein Team, womit man rechnen muss, was einen Playoff-Run machen kann. Da muss man mal schauen, ob sie es durchziehen können. Gerade mit der O-Line ist das natürlich ein fragliches Thema, aber um die Texans soll es nicht gehen. Wir haben neben dem Drittrunden-Pick für 2026 noch Picks getauscht. Und zwar haben die Dolphins Pick 179 bekommen. Das ist ein Sechstrunden-Pick und haben dafür Pick 224, das ist einer der Siebtrunden-Picks, die die Dolphins gehabt haben, zurückbekommen. Also im Prinzip haben die Dolphins mehr bekommen als das, was die Eagles letztes Jahr bekommen haben. Und insgesamt ist das für mich ein Trade, der gerade für den nächstjährigen Draft, der von der Klasse her ein bisschen stärker sein sollte. Frage ist natürlich, ist der im Mittelfeld auch stark, so wie es in dieser Draft-Klasse angepriesen wurde? Das wird man sehen im Verlaufe der College-Saison, aber auch dann, wenn es zum Draft geht, was genau sich dort hinter verbirgen wird im NFL-Draft 2026. Aber Stand heute haben die Dolphins zumindest 4 Picks unter den ersten 96. Das ist zumindest schon mal etwas. Man wird, je nachdem, wie viel Jevon Holland spielen wird, einen Viertrunden-Pick bekommen. Sollten sich Spieler verletzen in einem Third-Round-Tier, dann könnte daraus auch noch ein Drittrunden-Pick werden. Sollte sich Jevon Holland verletzen, dann gilt das Ähnliche wie bei Christian Wilkins in der diesjährigen Saison oder in der letzten Saison, der sich ja leider auch verletzt hatte, wodurch der Third-Round-Compensatory-Pick ein Fourth-Round-Compensatory-Pick geworden ist. Genau, so sah das Ganze dann erstmal aus. Und dann haben die Dolphins natürlich ihre Pick in Runde 1 und Pick in Runde 2 gehabt. Und dann haben die Dolphins über 100 Picks lang gar nichts gemacht und hatten erst wieder die Picks in Runde 5. 143, 150 und 155. Dann hatten sie Pick 179 in Runde 6 und 231 und 253 in der Runde 7. Also da hatte man dann nochmal, also erst 100 Picks gar nichts picken können und dann in 110 Picks einfach mal 6 Stück gehabt. Aber die Frage ist natürlich, haben die Dolphins das gut genutzt? Und zumindest an 143 kommt ein alter Namensvetter, könnte man sagen. Das sollte ja den Dolphins-Fan ein Wort sein. Jordan Phillips haben die Dolphins an Pick 143 gepickt. Defensive Liner von Maryland. Michael, möchtest du dazu etwas sagen?
Ja, also es ist ein klassischer Nose-Tackle eigentlich, der eine Rolle übernimmt, die wir so zwar mit Kenneth Grant vielleicht besetzt haben, aber Kenneth Grant ist halt eben nicht nur Nose-Tackle. Er wird wahrscheinlich da Backup spielen, beziehungsweise Rotational Player sein, denn gerade für die Runde, in der wir ihn geholt haben, ist er mit 20 Jahren übrigens sehr jung, hat er doch einiges an Potenzial. Also er ist sowohl im Pass-Rush als auch im Run-Defense relativ gut, ist ein sicherer Tackler. Vor allen Dingen ist er einer, der auch gegen Double-Teams gut die Gaps zumacht. Also ich glaube, dass er im Run deutlich stärker ist. Er ist halt roh, was seinen Pass-Rush angeht. Da ist er ganz extrem roh, aber mit 20 hat man da kein Problem, ihn noch zu entwickeln. Der ist 320 Pfund schwer und wenn man das sieht und ihn dann sieht, wie er sich bewegt, ist das schon, ich habe noch nie so jemanden Schweres so beweglich gesehen. Also er ist wirklich extrem beweglich und dementsprechend glaube ich, dass er, was den Pass Rush angeht, noch sehr schnell dazulernen wird und da auch ein Faktor sein kann. Ein bisschen ist die Frage nach der Produktivität. Er hat in den letzten beiden Saisons genau 0 Sacks gehabt im College. Das heißt, in klassischen Passing-Situations, da ist er noch nicht gut genug. Das heißt aber nicht, dass er das in meinen Augen nicht irgendwann überwinden kann. Ich sage zum Beispiel, hätte man ihn neben Zach Zieler von vornherein gepackt, also anstatt Kenneth Grant zu holen, und das ist ja das Einzige, was ich, da kommen wir nachher nochmal zu, was ich dann so ein bisschen kritisieren muss, dann sage ich von wegen, dann wäre er für mich auch ein valider Starter gewesen. So ist er jetzt Rotational Player, aber für mich gibt er dringend benötigte Tiefe auf die Defensive Tackle Position. Und das, das passt und das ist, glaube ich, für 5. Runde auch ein ganz schöner Value, den wir da geholt haben. Und es gibt an dem Pick für mich so eigentlich nichts zu kritisieren.
Ja, das würde ich tatsächlich einfach mal so unterschreiben. Du hast es schon gesagt, also ich glaube, er hatte in seiner ganzen College-Karriere keinen einzigen Sack. Das ist halt so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, ich glaube, die Dolphins hätten Probleme gehabt, wenn sie ihn als Starter geholt hätten. Weil, wenn man sich die, die Snap-Zahlen allgemein halt mal anguckt, dann war er nie ein Spieler, der irgendwie ein Starter, also der hat halt letzte Saison 537, 481 hat er 2023. Also er war schon immer Rotational Player. Also es ist keiner, den du viel in Anführungsstrichen jetzt, ne? Aber der durchgespielt hat, wie wir es von Christian Wilkins gewohnt sind. Und wenn man sich anguckt, die Ravens Front, das ist ja im Prinzip das, was die Dolphins jetzt auch spielen, die Defense der Ravens, weil, ne, da kommt Viva ja her. Da muss man sagen, dass das ein Spieler ist, der zu 100% in dieses Profil passt. Und auch hier, der war irgendwo Ende der 40er, Anfang der 50er auf der Freak-List von The Athletic. Also das auch nochmal so dieses physische Element, was die Dolphins sich dort geholt haben. Und insgesamt glaube ich, dass das für unsere Defensive Line ein Rotational Player wird, der unglaublich großen Value hat. Und wir haben ja auch viel, also wir nicht direkt, aber wir sind ja von den Patriots zum Beispiel gewohnt, dass die Patriots ihre Spieler gerade in der Defense oft abgegeben haben und dass diese Spieler in anderen Systemen dann nicht so funktioniert haben. Das ist so einer der Spieler, die wahrscheinlich bei uns bessere Zahlen auflegen als bei anderen Teams, einfach weil sie in der Rotation clever genutzt werden. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist eine sehr, sehr gute Sache und da kann man definitiv aufbauen. Das ist das, was ich dazu noch sagen wollen würde. Und insgesamt ist es definitiv Value, den die Dolphins dort geholt haben. Und insgesamt, ich weiß nicht, Michael, wie es dir ergangen ist. Ich bin dann im Nachgang die Picks und die Draftklassen so ein bisschen durchgegangen und muss einfach sagen, dass bei ganz, ganz vielen Teams irgendwie, da ich bei ganz vielen Picks auch irgendwie das Gefühl hatte, dass da durchaus viel Value noch auf dem Board gewesen ist, oder also irgendwie kam mir das so ein bisschen so vor, als wenn dort allgemein noch viel Value auf dem Board war. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor, weil die Draft-Klasse in der Spitze nicht so stark war und dadurch irgendwie ganz, ganz viele Spieler in dieser Mid-Tier einfach noch da waren, wo man sagt, oh krass, der ist auch noch da, oh krass, der ist auch noch da. Und dass das ganze Bild so ein bisschen zurückhält, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie ein bisschen zu scharf ausgedrückt ist, aber das ist so ein bisschen verwässert. Auch wenn ich von diesem Spieler sehr überzeugt bin und ich sehe auch viel Value, hatte ich das Gefühl, aber bei ganz vielen Late oder Mid to Late Round Picks. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, also ich glaube, das Problem haben wir wirklich mit dieser Draft Class. Es war allen klar, und das ist das Problem. Ich meine, wir sind jetzt keine Scouts. Das muss man auch ganz klar sagen. Dann würden wir, glaube ich, auch wesentlich mehr verdienen als der NFL Scout. Aber uns ist vollkommen klar. Also es war allen klar, dass die Spitze nicht gut besetzt ist in diesem Draft. Und alle haben gesagt, der Value fängt eigentlich erst danach an. Wenn man sich dann so den Draft wiederum anguckt und was die Teams, also die eigentlich Ahnung haben müssten, wie tief viele Spieler gefallen sind, dann gibt es jetzt zwei Varianten, die man sagen kann. Dass man sagen kann von wegen, nee, auch die spätere Draftklasse sah nur besser aus, weil die Spitze fehlte. Oder man kann sagen, naja, also danach war ein unheimlich breites Niveau, dass selbst 5-Runden-Picks noch Drittrundenniveau hatten. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich tendiere da eher dazu zu sagen, von wegen, dass die Draft das generell nicht so stark war. Und dass deswegen Spieler, die eigentlich schwächer sind, und da kommen wir vielleicht zu so einem Spieler wie Shedeur Sanders, tatsächlich wesentlich besser aussehen. Das macht einfach, dass sie besser aussehen. Und wenn ich mir Jordan Phillips angucke, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal geguckt, wie er sonst so gerankt wurde. Also, wenn man das alles, also ich habe hier insgesamt, ich glaube, 3, 6 mit NFL 10 verschiedene Rankings, dann ist er insgesamt auf 111 gerankt, overall. Also USA Today hat ihn zum Beispiel auf 87, DraftTech auf 92, PFF auf 94, ESPN auf 111. Und 111 ist das, wo er im Durchschnitt auch, wenn man alles rechnet, gelandet ist. Und er ist der 36. beste, über alle Scouts hinweg gedraftete Defensive Tackle. Und wenn man dann überlegt, dass wir ihn auf 143 geholt haben, ist das schon ein Value, den wir im Kontext dieser Draftklasse mitgenommen haben. Die Frage ist einfach, wäre im Jahr davor oder im Jahr danach nicht eher ein Pick um die 200 gewesen? Das ist aber... Oh, ich glaube nicht, dass man das irgendwie noch so wirklich hundertprozentig beurteilen kann. Man kann es, finde ich, auch fair nur im Kontext dieser Draftklasse bewerten. Und da finde ich den Pick vollkommen in Ordnung. Oder nicht nur in Ordnung, sondern finde ich den Pick wertvoll. So. Hätte ich lieber einen 98er Pick in einer besseren Draftklasse gehabt? Wahrscheinlich ja. Aber das spielt keine Rolle. Von daher.
Ja.
Kann ich nur sagen, das passt. Ich hoffe, das war verständlich.
Ja. Ja, 100%. Ich meine, da können wir auch einfach mal in unseren zu unserem nächsten Pick gehen, und das war dann an 150, Jason Marshall, der Cornerback von Florida. Und wenn wir da auf Rankings eingehen, ich finde das so witzig, weil der ist beim Bleacher Report, hat er eine Grade von 5.9, Backup, draftable Backup, 6. bis 7. Runde. Wenn ich aber in The Draft Network gehe, habe ich hier Day 2, das heißt Top 100 Pick. So, das ist halt, und das haben wir bei Dante Trader, den wir dann in 155 gepickt haben, auch, da geht es halt dann in die andere Richtung. Und das ist halt, also es ist super, super spannend, wie unterschiedlich Spieler gesehen werden dieses Jahr. Dieses Jahr irgendwie noch viel, viel mehr als die Jahre davor, habe ich das Gefühl. Und jetzt kommt es einfach wirklich ganz, ganz viel darauf an, dass die Dolphins aus dem, was sie dort geholt, aus den Spielern, die sie dort geholt haben, wo sie geholt haben, einfach auch das Beste machen. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Wenn wir zu Jason Marshall kommen, Cornerback von Florida.
Darf ich dich da ganz kurz unterbrechen?
Darfst du,
ja. Ich finde da eine ganz wichtige Geschichte, das erinnert mich halt irgendwo an meinen Job. Die meisten wissen ja, dass ich Lehrer bin. Und da gibt es halt auch immer die Diskussion bezüglich von Noten. Wie gibst du Noten? Gibst du Noten im Vergleich zu der Gruppe? Also sagst du zum Beispiel eine durchschnittliche Leistung in einer Klasse, also wenn da in der Klasse ein Durchschnitt ist, dann ist es eine 3. Oder sagst du, nein, du definierst außerhalb der Klasse einen generellen Leistungsrahmen und sagst, da ist der Durchschnitt definiert. Und wenn die Klasse generell schlecht ist, dann ist halt jemand, der in der Klasse durchschnittlich ist, vielleicht tatsächlich trotzdem 5, weil die Klasse so schlecht ist. Da gibt's immer die verschiedensten Argumente. Ich stehe auf dem Standpunkt von wegen, du musst eigentlich einen generellen Rahmen heranziehen, der unabhängig von der Vergleichsgruppe ist. Was dazu führt, dass bei mir in der Klasse auch durchaus mal die besten Klassenarbeiten 3 sind. So, da hast du dann die besten, und das sind halt keine durchschnittlichen Schüler, das sind halt keine guten Schüler oder sehr guten Schüler, das sind halt befriedigende Schüler. Und so ähnlich sehe ich das, glaube ich, hier. Du musst versuchen, es außerhalb der Kontext der Draftklasse zu sehen. So, jetzt hast du aber folgendes Problem. Du hast ja das Problem, dass die trotzdem an einer bestimmten Position gehen, und das ist ja immer auch eine Bewertung. Also zum Beispiel, gucken wir in die Spitze des Drafts. Du hattest, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, vielleicht 3 Top-10-Player in diesem Draft. Und trotzdem gehen ja 10 Spieler Top-10. Das heißt, automatisch sind 7 Spieler besser bewertet, wenn du die Draft-Position als Bewertungsmaßstab nimmst, als sie eigentlich wären. Aber du kannst ja im Draft nun mal nicht 7 Picks auslassen und erst dann weiterpicken. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, okay, du bist zwar der 4. gepickte Spieler, aber du bist halt nur Nummer 11.
Ja.
Das geht halt leider nicht. Und von daher ist das etwas schwierig, diese Position auch irgendwo heranzuziehen. Das tun wir aber, wenn wir von Reaches reden, wenn wir sagen, von wegen, wir haben Value bekommen und so weiter. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr komplexes Thema, das wir hier auch so nicht lösen können. Und deswegen plädiere ich dafür, die Position nur innerhalb der Vergleichsgruppe als Argument heranzuziehen und nicht insgesamt. Eh ist es so, dass der Draft, das müssen wir immer wieder betonen, eine Lotterie ist. Das heißt, von wegen, es gibt ja keine Garantie. Und gerade die späteren Lose, und ich rede da eigentlich schon so ab spätestens späte 4. Runde, da hast du eigentlich Glück, wenn die tatsächlich eine Rolle über Camperdis hinausbekommen. So. Da ist dann alles positiv zu sehen. Und wenn ich das wiederum sehe, glaube ich, zum Beispiel, wir hatten ja vorhin über Jordan Phillips geredet, dann glaube ich halt eben, dass Jordan Phillips halt eben das hat. Und vor diesem Kontext, also allgemein gesehen, hat Jordan Phillips die Chance, mehr als ein Camp-Buddy zu sein. Eine gute Chance. Und deswegen ist es ein guter Pick. So. Und so ähnlich sehe ich das tatsächlich bei Jason Marshall, wo ich dich natürlich jetzt unterbrochen habe und wo du jetzt wieder weitermachen darfst.
Danke. Und ja, ich musste gerade kurz an Jalen Phillips denken, weil Jordan Phillips. Und weil es war ja der Grand Prix in Miami und tatsächlich waren Tour Chubb und auch JP im Fernsehen zu sehen. Wurden natürlich nur als irgendwelche Footballspiele abgestempelt von RTL und nicht interviewt. Weil Seal war dann da und dann hat man Seal interviewt und Leni Klum, die natürlich viel berühmter sind. Also wahrscheinlich ja. Ich denke, mehr Deutsche wissen, wer Seal ist im Vergleich zu unserem Quarterback. Aber das nur so am Rande fand ich sehr schön, weil ich saß so auf der Couch und nach Kurzurlaub mit meiner Freundin und dann ich saß, oh, guck mal da, wer hier, das ist Bradley Chubb und Jay Phillips, oh, mit dem habe ich auch schon ein Foto gemacht und oh, und ich war richtig excited. Sie war begeistert davon, dass ich so excited war. Kommen wir aber dann zurück zu Jason Marshall Jr. Vielleicht wird er uns alle auch so exciten, weil der Typ ist mit unter anderem ein Inbegriff vom Boom or Bust. Also der Kollege ist, hat 18 Pass-Breakups in den letzten beiden Saisons zusammen gehabt. 10 Stück 2023. Der hat letzten beiden Spiele jeweils 12 Spiele gestartet. Also High Availability. Und das ist zumindest ja auch schon mal etwas, was sehr wichtig für uns ist. Er spielt besser, wenn er das Spiel vor sich hat, weil eben durch dieses Boomer-Bust committet er sich oft zu gewissen Sachen. Und wenn das dann nicht so kommt, dann ist es halt der Bust. Und dann ist das Play broken und dann ist es halt ein Walk-in-Touchdown. Wenn wir Single-Safety-High spielen, dann wird's schwierig. Er wird vermutlich also auf Outside spielen. Er kann auch ein bisschen tiefer. Ich könnte ihn mir auch zwischendurch mit als Safety in irgendwie 2 Safety, 3 Safety-Sets, eher in 3 Safety-Sets vorstellen, wo er dann auch als Safety spielt, weil er dann das Spielfeld vor sich hat. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ein Spieler, wo Weaver viel mit rotieren kann, wenn er da möchte. Ich glaube, dass er weniger Press spielt. Also nicht die. Er ist super schnell, weswegen er nicht Press spielen wird. Also er wird nicht der Cornerback sein, der an der Line of Scrimmage steht und gleich dem Cornerback, dem Wide Receiver Druck macht und versucht, ihn überhaupt nicht loszukommen und damit das Timing des Quarterbacks und Wide Receivers zu unterbrechen. Das macht er nicht, aber aufgrund seiner, also er ist in kleinen Räumen unheimlich schnell und athletisch ist er einfach auch ein Beast. Und dementsprechend glaube ich, dass er dadurch viel wettmachen kann und dadurch halt einen gewissen Playstyle hat, den wir featuren sollten, wenn wir ihn erfolgreich machen wollen. Er ist nicht der Größte, was ich irgendwie das Gefühl habe, was immer wieder ein Thema ist. Bei dieses Jahr, wir hatten die T-Rex-Arme, ich glaube, nach der Runde 2 haben wir da kurz über die T-Rex-Arme gesprochen bei ganz vielen Spielern. Er ist allgemein auch nicht der Größte. Und er hat manchmal halt Probleme mit seiner Hüfte. Das heißt nicht, dass er da Schmerzen hat oder so, sondern einfach, dass er nicht so smooth in der Transition ist, die Hüfte zu drehen und dann schnell wieder Speed aufzunehmen. Das geht, aber bis er die Hüfte erstmal gedreht hat und seinen Körper mitgedreht hat, da hat er halt so ein paar Sachen. Das kann noch besser werden. Das ist ein Thema. Deswegen würde ich auch sagen, dass er nicht unbedingt Press Coverage spielen sollte, weil dann kann das öfter mal passieren, dass er verbrannt wird. Und er hat so ein Thema, dass er in der Laufverteidigung nicht der größte Liebhaber davon ist. Also er ist nicht der, den wir sehen, der unglaublich Bock hat zu tackeln, aber er tut es ja unheimlich schwer davon, sich von Tackles von Wide Receivern zu lösen. Das sollte man auf der negativen Seite sagen. Ich glaube, dass er unheimlich stark spielen kann, wenn er in eine Position kommt, wo er Erfolg haben kann. Wenn man ihn in eine Rolle drücken will, glaube ich. Also ich glaube, er braucht ein paar Freiheiten und dass wir ein Safety-Netz dahinter spannen müssen. Das kann positiv als auch negativ sein. Aber insgesamt finde ich den Pick, also ja, wie gesagt, 5. Runde, da kann man natürlich jetzt Pro und Contra sagen. Aber wie gesagt, bei manchen ist er halt 6-Runden-Pick. Bei manchen ist er ein Third-Rounder, Borderline Second-Rounder. Dementsprechend, ja, ist das, ja, muss man sagen, da ist Möglichkeit, einen Starter oder einen großen Rotational-Player draus zu kreieren. Ja.
Du hast relativ viel gesagt und ich sehe es anders. Also ich habe ihn tatsächlich auch irgendwo 6. Runde gesehen. Ich finde, dass man ihn trotzdem in der 5. Runde nehmen kann. Das ist nicht das Problem. Auch hier wieder, und das finde ich eigentlich ganz gut, das ist einfach das athletische Potenzial, das er mitbringt. Für mich ist er prädestiniert für Press Corner, eben wegen seiner Größe, wegen seiner Physis, seinen langen Arm, finde ich. Ja, und er kann tatsächlich Receiver da dementsprechend gut an der Line of Scrimmage aufhalten. Er hat viele verschiedene Skillsets. Also er ist sowohl gut, was Route Running und sowas angeht, also was dieses Drehen der Hüfte, er hat einen guten Closing Speed angeht. Er kann Routes gut erkennen. Aber er kann für die verschiedensten Defense-Systeme eben eingesetzt werden. Ich sehe ihn vorrangig als in Press Coverage oder als Outside Zone. Er muss einiges vergessen. Das Problem ist halt, er verlässt sich zu sehr auf seine physischen Tools. Und das finde ich jetzt erstaunlich. Das, was er dann quasi an Offense-Spielern gehabt hat, gegen die er gespielt hat. Er hat, meine ich, in der SEC gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Was die SEC? Er ist ein Gator, Entschuldigung. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ja.
Er ist ein Gator, Entschuldigung. Ja, ja, nicht, dass ich das jetzt hier vergesse. Aber er hat dementsprechend, hat er schon gegen Prospects gespielt, die auch zu den Besseren gehören. Das heißt, er hat eine gewisse Competition und selbst da hat er sich sehr auf seine Physis verlassen und hat dementsprechend eigentlich gesagt, von wegen, boah, ich krieg halt viel mit meiner Physis geregelt. Das muss er abstellen, denn das wird in der NFL halt einfach nicht reichen. Auch da haben wir wieder dieses Ruhe. Aber wenn man ihm das beibringt, dann kann er dementsprechend auch plötzlich ein höheres Potenzial erreichen. Interessant wird halt eben, also im Moment ist er halt Tiefe, ja. Gerade wenn wir Jalen Ramsey abgeben, das ist ja vor dem Hintergrund dann dementsprechend extrem wichtig. Er braucht zwar einiges an Entwicklungszeit, aber dann ist er zumindest in der Lage, in den nächsten 2-3 Jahren zumindest um eine Rotational-Rolle mitzukämpfen. Und dann werden wir sehen, wie weit es geht, ja. Also auch da wieder ein Potenzialpick, noch längst nicht am Ende angelangt. Roher Spieler muss entwickelt werden. So, und auch da sage ich, bei 150 ist es ein guter Fit. Wie gesagt, ich hatte ihn vielleicht ein bisschen später, aber sorry, das ist, glaube ich, in dem Bereich wirklich marginal. Ne? Also, da braucht jetzt keiner da irgendwie sagen, von wegen, du hast aber gesagt, 6. Runde. Nee. Sorry, ob Anfang 5. oder Anfang 6., ich glaube, das macht bei den Fähigkeiten, die was Scouting angeht, keinen großen Unterschied.
Ja, vor allem, ich meine, wenn man davon ausgeht, dass wir das jetzt nicht als Hauptberufliche machen, dementsprechend kann man da auch sagen, ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber ich sag mal, wie gesagt, für mich ist es auf jeden Fall ein Pick, wo man Freude dran haben kann. Und da muss man einfach mal sehen, wie sich das jetzt herausstellt oder wie das am Ende wird. Micho, wie siehst du dann Dante Trader Jr., den Safety, den wir dann 5 Picks später von Maryland gepickt haben?
Ja, erstmal, dieser Pick ist etwas ganz Besonderes. Gehen wir mal davon aus, dass wir Tyreek Hill, Jalen, also bei Tyreek Hill bin ich mir halt noch nicht sicher, aber Jalen Waddle, Channing Tindall, Bradley Chubb oder halt eben Trader nicht traden, dann ist das der letzte Pick, den man zurückverfolgen kann auf den Laremy Tunsil Trade. Weil war es mit Bradley Chubb, da haben wir diesen Pick bekommen und den Bradley Chubb, das Trade, den kann man auch irgendwie auf Laremy Tunsil noch zurückführen. Glaub mir, ich bin nicht derjenige, der da alles verfolgt, ich habe es nur gelesen. Und da kommen wir halt eben zu Dante Trader. Der ist ein Zone-Slot oder Nickel-Safety in meinen Augen. Auch da wieder sage ich, hohes Value, also beziehungsweise hohes Potenzial. Ist ein guter Athlet, der sehr viele verschiedene Sportarten gespielt hat. Dieses Rückwärtspaddeln. Also rückwärts laufen, um das Spiel im Kopf zu behalten und dann sehr schnell reagieren, sich drehen und dorthin kommen, wo man als Safety hin muss. Das kann er extrem gut. Das ist eine große Stärke von ihm. Er ist ein sicherer Tackler. Fühlt sich in so einer Zone-Defense eigentlich relativ gut. Hat auch einen guten Longspeed, also kann die Geschwindigkeit gut halten, um auch mit Vertical Threats mitzuhalten. Es wird sein Charakter immer überall gelobt. Und was finde ich ganz wichtig ist, zum einen, er kann sowohl Single High als auch in der Box, als auch Big Nickel gegen zum Beispiel so einen Travis Kelce oder sowas dementsprechend spielen. Aber er hat sich bisher jede Saison in Maryland tatsächlich verbessert. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt er ist, aber das lässt auf jeden Fall hoffen, dass er noch nicht am Ende ist. Er ist tatsächlich ein bisschen klein und Man-Coverage ist nicht seins, weil da verliert er gerne mal gegen gute Route-Runner. Da kreieren die relativ leicht Separation gegen ihn. Wenn er sich einmal auf eine Richtung eingelassen hat, dann ist er kein großartiger Richtungswechsel. Er ist gut in der Richtungswechseln, aber er ist da nicht herausragend gut. Als Tackler, da ist er zwar sicher, aber auch da fehlt ihm so ein bisschen noch nach oben und er ist halt kein Ballhawk. So. Braucht man aber nicht unbedingt, finde ich. Dementsprechend solide im Backfield, genau das, was wir eigentlich brauchen. Und ich glaube, er kämpft mit um die Starting Position. Später. Ich glaube, am Anfang der Saison wird er vor allen Dingen Tiefe providen. Er wird vielleicht bei 3 Safety Sets mit reinkommen und dafür finde ich ihn extrem gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist die perfekte. Das ist die perfekte Position für ihn. Wir müssen ja sagen, dass wir auf Cornerback, gerade wenn Jalen Ramsey weg ist, sind wir im Backfield Cornerback schwach besetzt. Und dann kannst du eventuell hingehen und 3 Safety Sets und ihn als Nickel einsetzen, anstatt tatsächlich auf drei Cornerbacks zu gehen. Und später, wenn er sich noch weiterentwickelt, kann er tatsächlich in meinen Augen in eine Starterrolle hineinwachsen. Er kann sich also extrem weit gehen. Am Anfang wird er aber für spezielle Packages und Special Teams noch vor allen Dingen eingesetzt werden. Und dann sehen wir, wo die Entwicklung hingeht. Auch hier 155 overall. Ein Gewinn, wenn er es schafft, mehr als Camp Buddy zu sein. Und das, auch das sehe ich bei ihm. Also von daher, ja. Auch da habe ich an dem Pick selber eigentlich nichts auszusetzen. Und das ist genau das, was man meiner Meinung nach in der Position picken sollte.
Ja, also da kann ich nicht viel sagen, außer dass er 22 Jahre alt ist. 13. Danke. Februar 2003 geboren. Also er wird auch erst nächstes Jahr dann 23, was ja sehr gut ist, beziehungsweise natürlich besser als wäre jetzt 24, weil dadurch rein theoretisch die Karriere ein bisschen länger wird aus Sicht der Dolphins, weil wenn man sagt, das durchschnittliche Alter für einen Safety for Retirement ist 31, dann hat man halt 2 Jahre mehr. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, wenn er sich als möglicher Starter etablieren kann, die Möglichkeit ist da. Wie gesagt, wir sprechen hier über 5-Runden-Picks und der nächste ist dann 6-Runden-Pick. Also da sprechen wir halt wirklich über Spieler. Das kann wirklich was werden, aber es kann auch einfach sein, dass wir die Spieler cutten und vielleicht, dass die im Practice-Squad landen oder ja, gar keine Rolle mehr spielen. Na, also das muss man auch einfach mal sagen. Wenn ich jetzt gucke, letzte Saison, Mohamed Kamara, Malik Washington, Patrick McMorrison und Taj Washington haben wir gepickt von Runde 5 bis Runde 7. Der Einzige, der ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat, war Malik Washington mit 200 irgendwas Yards in einem Touchdown. Auch als Running Back, den haben wir ein bisschen diverser eingesetzt. Aber das ist halt so ein bisschen dann ein Thema. Aber dadurch, dass wir natürlich jetzt nicht so ganz dicht gepackt sind bisher im Defensive Backfield, haben beide Spieler, denke ich, die Möglichkeit, sich zumindest für einen Starting-Posten oder einen großen Rotational-Posten zu bewerben. Dann würde ich einfach mal weitermachen mit Pick 179. Das war dann den Sechstrunden-Pick, den wir bekommen haben in dem Trade mit den Texans. Und dort haben die Dolphins Ollie Gordon, Running Back von Oklahoma State, gepickt. Und da muss man mal sagen, das ist, Michu, du hast es gesagt, man kann das immer nicht vergleichen, mit welchen Draftklassen, wo wäre wer in dem letzten Jahr gegangen. Was man sagen kann bei Ollie Gordon, der wäre letztes Jahr definitiv bis zur dritten Runde weg gewesen, weil der den Doak Walker Award für den besten Running Back gewonnen hatte in 2023. 2024 war aber nicht viel los. 2023, um euch da mal zu sagen, 285 Attempts, 1700 Yards, etwas mehr, 21 Rushing Touchdowns und dazu fast 40 Receptions für 330 Yards. Also der hat über 2000 Scrimmage Yards gemacht. 2022 war er noch Backup und dann war er halt 2024 auch Starter, aber da hat er dann 100 Attempts weniger, ist dann nur auf 854 Yards gekommen. Das sind 4,5 Yards per Attempt. 2023 waren es 6,1. Ne? Also da muss man halt schon sagen, da hat er abgebaut, 30 Receptions hatte er immerhin. Also es ist ein Back, der auch den Ball fangen kann. Und es ist vor allem ein Back, wenn man sich anguckt, das ist keiner, der nur weit geht. Also der ist A, B und C-Gap, also alles, was irgendwo mit der Line zu tun hat und nicht erst über ein Tight End geht. Da hat er mehr als 120, knapp über 120 Snaps gespielt im letzten Jahr. Und was man sagen muss, wenn er in die Production reinkommt, die er 2023 hat, dann ist das wirklich ein Komplementär-Back für das, was wir haben. Weil das ist nicht diese Art Back wie Jalen Wright Devin A-Chain. Das ist halt einer, der hat zwar einen großen Endspeed, aber bis er da ist, das dauert. Der ist nicht so super explosiv. Der ist aber stärker. Der hat eine große Balance, was gegen Tackles abgeht. Also gegen Contact, da ist er auf jeden Fall gut. Und ich sehe, dass er für die Dolphins ein Spieler sein kann. Und das ist da, wenn ich mir jetzt unsere Interior Line mal angucke mit Savi und mit Brewer und mit Daniels, das ist halt ein Spieler, der dahinter wirklich dann auch durch die Mitte durchdrücken kann. Also das ist ein Back für unsere Third and Short Situation. So sehe ich das zumindest. Wo er noch ein bisschen Potenzial hat, ist, dass er will zwar im Pass-Blocking gut sein, also man sieht den Einsatz und es ist nicht so, dass er da einfach steht und so alibimäßig was macht, sondern er hat einfach da nicht nur nicht die richtige Technik. Da muss man ihm einfach ein bisschen helfen. Ich glaube, dass das kein Problem sein sollte. Und ansonsten ist das ein Spieler, wo ich sage, das ist ein super Komplementärback. Für die sechste Runde ist das ein Pick, den man da definitiv investieren kann. Und für mich ein Spieler, wo ich jetzt erstmal, wenn ich überlege, wie er gespielt hat 2023 und ich sage, dass wir da ein bisschen mehr investieren oder was heißt investieren, dass wir da das Training einfach auch seine Wirkung zeigt, dann muss ich sagen, ist das für mich ein Spieler, wo ich sage, das ist ein Sechs-Runden-Pick, wo ich aber aktuell starke Gefühle habe, dass der definitiv den Roster schafft und nicht irgendwie in einem Practice-Squad landet, sondern das ist ein Spieler, der auf jeden Fall das Potenzial mitbringt, nicht wenige Snaps zu sehen für die Dolphins in der kommenden Saison. So würde ich ihn erstmal beschreiben, Micha.
Das sehe ich auch so. Also, er ist halt genau das, was wir halt eben nicht haben. So. Devin A-Chain und Jalen Wright haben eigentlich sichere Hände. Die hat er auch vergleichsweise. Er ist halt nicht der Speedrunner, er ist nicht der Outside-Zone-Runner, sondern er läuft zwischen den Tackles. So. Und da ist er nicht am Ende. Da kommt er noch nicht hundertprozentig durch, aber halt eben noch einer für, wenn man den Hammer braucht, auf gut Deutsch gesagt. Und dann ist Ollie Gordon tatsächlich der richtige Spieler. Wenn er dann einmal auch durchgebrochen ist, hat er auch den Speed, um dann halt eben einen Big Play zu kriegen. Also du hast das Positive, hast du alles soweit gesagt. Du hast auch gesagt, von wegen richtig, er empfiehlt, mangelt so ein bisschen an der Vision, ne? Zu sehen, wo geduldig hinter der Line zu warten, wo sind die Lücken, wo kann ich jetzt durch? Der bricht halt oft durch und dann wird er auch gerne mal gestoppt. So ist es nicht. Seine Pass Protection, und das macht es so ein bisschen schwierig, ist mehr als nur unterdurchschnittlich. Also er ist kein guter Pass Protector. Das brauchst du aber für einen Three Down Back. So, das heißt, das ist er definitiv nicht. Er ist nicht sehr schnell, wenn er nach außen wegbricht, sondern er hat den vertikalen Speed, nicht den lateralen Speed. Und man muss mal so ein bisschen gucken, wie sieht's aus. Also es wurde gesagt von wegen, dass er 6 Career Fumbles hatte und das wäre etwas, worauf man achten müsste. Ich sehe das jetzt nur halb so schlimm. Ein Vergleich, den ich gelesen habe, ist der mit Tyler Allgeier, der jetzt bei Atlanta spielt in meinen Augen, ja, wenn ich das richtig habe.
Ja.
Und ich glaube, das ist jetzt kein Back, wo man sagt von wegen, hey, das ist ein Top-Back. Aber wenn du das Niveau von Tyler Allgeier, keine Ahnung, wie man ihn
ausspricht. Ich glaube, die Amerikaner sprechen den Allgeier aus. Aber
ich würde sagen Geier. So.
Allgeier, ja.
Allgeier. Ja, Allgeier. Ja, keine Ahnung. Ja. Wenn man das liest, kommt es halt einem als Deutschen so über die Lippen.
Ja.
Wenn er das Niveau erreichen sollte und ein oder zwei Saisons in dieser Production hatte, das wäre outstanding. Ich glaube tatsächlich, dass er irgendwie 2 oder 3 Jahre bei uns spielt als Situational Player und dass er dann, ich sag mal so, in den Jahren wahrscheinlich irgendwas mit knapp an die 500 Yards zustande bekommen wird. Das ist schon viel und das ist so das Niveau, wo ich ihn irgendwo sehe. Wenn er das mit dieser Vision-Problematik nicht behebt. Das, glaube ich, ist tatsächlich ein Problem, was nicht so einfach zu beheben ist. Und deswegen sehe ich ihn da, wie gesagt, ein 6. Runden-Spieler. Und da sehe ich ihn auch. Hätte auch gesagt, wahrscheinlich irgendwo so 6. Runde. Das Potenzial ist da. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass er da wirklich durchkommt. Und dann ergänzt er halt unser bisheriges Backfield. Er hat aber gute Chancen, Running Back Nummer 4 oder so zu sein. Das, glaube ich, ist machbar. Oder Nummer 5, wenn wir unseren Fullback, dessen Namen ich gerade verdammt vergessen habe.
Alec Ingold.
Ja, danke. Wenn man den noch mit hinzuzählt, Nummer 5 zu sein. Ich glaube, das ist so der Wert, den er hat. Und er hat die Chance, dementsprechend in den Roster zu kommen.
Ja, also ich meine, ja, also, ich glaube, da ist, also, ich meine, wir kommen ja gleich eh noch auf den Roster zu sprechen, dann ja. Gehe ich darauf ein. Genau, dann haben die Dolphins zugegriffen. In Runde Nummer 7 haben die Dolphins an 231 Quinn Ewers, Quarterback von Texas, gedraftet und ja, also jeder, der so meine Geschichten gelesen hat, ich hatte ihn auch in einem Bericht drin. Und es ist einer dieser Quarterbacks, bei ganz vielen Quarterbacks, irgendwie bis auf Tyler So, der in Runde 2 von den Saints gedraftet wurde, muss man ja sagen, ist krass, wie die Quarterbacks gedroppt sind und wie wirklich die NFL gesagt hat, die Quarterbacks sind halt nicht so krass. So, das Quinn Ewers, der war 2021 Nummer 1 Recruit im College. 5-Star Recruit. Arch Manning hat letzte Saison hinter dem gesessen. Das heißt nicht, dass Arch Manning schlechter war oder so, sondern einfach, das muss man sich halt überlegen. Und Quinn Ewers hat jetzt nicht unbedingt heftig abgerissen, aber Das war auch nicht nötig mit Texas. Die haben sich ja selber relativ weit gebracht, ohne dass man da auf viel viel Wert gelegt hat. Micho, es wird natürlich einige jetzt geben, oh, hier, das ist unser neuer Quarterback 1, was natürlich Quatsch ist. Was siehst du in Quinn Nevis?
Also, gucken wir uns unseren Quarterback Group an. Wir haben Tua und wir haben Zach Wilson. Und Zach Wilson ist ein Veteran-Backup quasi, der trotzdem immer noch teuer ist. So, und Quinn Nevis, gab Leute, die sagen, ja, er ist besser als Dan Marino und dies und jenes. Was? Das habe ich gar nicht alles gelesen. er ist ein Pocket-Passer und er kommt vom Stil her am ehesten sogar noch an Tua ran. Ja, er hat einen relativ schnellen Release, ist ein rhythmischer Passer, kann halt eben vor allem diese Kurzpässe hat verschiedenste Armwinkel, kann dementsprechend verschiedenste Routen bedienen, ist nicht der Gunner, der Gunslinger, nach dem Wort habe ich gesucht, der irgendwie ständig irgendwie tief fällt, hat eine limitierte Mobilität, ist nicht so derjenige, der extrem durchs Laufen auffällt. Er ist etwas langsamer in den Entscheidungen. Er hat einige Injury-Themen, das hat er auch noch dabei. Es ist so ähnlich wie bei Tua, die Field Vision sinkt, wenn er under Pressure steht. Und nochmal, es ist ein 7th-Runden-Pick. Ne? Ich sehe ihn aber jetzt deutlich besser als, du, im Moment habe ich ein Namensgedächtnis wie ein Sieb, als unseren anderen 7th-Runden-Pick, den wir damals geholt haben und der sogar ein Playoff gestartet hat, den wir nicht mehr im Roster haben. Dann lösche ich einfach Namen. Das passiert mir auch bei Schülern, die ich unterrichtet habe. Sobald ich von der Schule weg bin, wird der Name gelöscht. Gut, du warst auch nicht direkt, da bin ich jetzt beruhigt. Aber ihr wisst alle, wen ich meine. Unseren jetztjährigen ehemaligen 7th-Runden-Pick, der auch Backup oft genug gespielt hat. Und das ist genau die Rolle.
Skylar Thompson. So.
Ja, Skylar Thompson, genau. Er ist genau das, was er will. Er kann der Backup für Tua sein. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Faktor. Wenn Tua ausfällt, ist natürlich von der Erfahrung her der erste Spieler, den man nimmt, wäre Zach Wilson, der natürlich irgendwie hier auch athletische Skills und sonst was. Ich halte von Zach Wilson gar nichts. Das sei mal ganz davon ab.
Ja, aber gut, das liegt aber auch einfach viel daran, dass der einfach überhaupt nicht dem entspricht, was du für einen Quarterback gerne hättest.
Ja, das mag durchaus sein. Also ich mag ihn tatsächlich gar nicht und bin sogar der Meinung, wenn man es dann hinkriegt, dass man ihn nicht ins Training Camp mitholen muss, dass man sagt, mit Quinn Nevis oder Nevis, wie auch immer, dass wir den da dementsprechend als Backup für Tua holen. Und da kommen wir mit Sicherheit nachher drauf zu sprechen, weswegen ich das für richtig halte, wenn es um unseren Prozess geht. Dann hat er da den dementsprechenden Wert und vor allen Dingen auch den dementsprechenden finanziellen Wert. Und für ein oder zwei Spiele, nicht für länger, wird er vielleicht sogar Tua halbwegs ersetzen können. Ich traue Mike McDaniel dann zu, dass er dementsprechend das System nicht so groß umstellen muss, aber schon auf ihn zuschneiden kann. Er ist so, also mit Spielern, die man irgendwie vergleichen kann, finde ich, ist er so ein schlechterer Bo Nix, ein schlechterer Kenny Pickett, ein schlechterer CJ Stroud, Stand jetzt. Ich glaube auch, dass sein Potenzial begrenzt ist. Trotz allem, er wurde projected in der 3. Runde. Ja, und wenn man so guckt, auch da habe ich mal nachgeguckt, overall galt er so, wenn man so alle möglichen durchgeht, als 9. Quarterback und als so Position 94, 95 im Durchschnitt, wo er overall gerankt wurde. Damit wäre er natürlich an Position 231 der absolute Megastil. Ich habe ja mein Big Board gemacht ohne Quarterback, weil ich auf Quarterback nicht so die Needs sehe, aber da habe ich ja nur die Top 50 gemacht. Wo ich sage, von wegen 231 kannst du zum einen einen Shot auf einen Quarterback nehmen. Du weißt ja nie, ob das nicht der nächste Brock Purdy oder der nächste Tom Brady oder was weiß ich wie ist. Und vor allen Dingen Backup. Backup Quarterback ist gerade was das Finanzielle im Vergleich zu dem, also das das Finanzielle, was du ausgeben musst, im Verhältnis zu dem, was er dir bringen kann, glaube ich, dass Queen Everstar tatsächlich ein Hidden Gem sein könnte vor diesem Hintergrund. Aber wirklich nur vor dem Hintergrund im Vergleich zu dem, was man für einen Backup-Quarterback sonst zahlen muss.
Ja, also er hat halt so ein paar Probleme, die Tour halt auch hat. So, Pocket Presence ist bei Tour besser geworden, muss man sagen. Ihm fehlt, er hat nicht die Antizipation, die Tour hat, das hast du richtig gesagt. Aber was er hat, ist halt den Arm. Also er hat den Arm, er hat den Zip, bringt dir halt, also das Deep Passing, ja, aber mehr ist dann halt wirklich schwierig. Und ich bin gespannt, ob man da, was Mike McDaniel da raus entwickeln kann. Also ob er daraus einen adäquaten Backup machen kann, der dann reinkommt. Ich bin sowieso gespannt, was dieser Quarterback-Room bei den Dolphins machen wird. Ich find's auch witzig, bei Zach Wilson von einem Veteran zu sprechen, was er ja irgendwo ist. Aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Und
wie viel Saison ist das von Zach Wilson? Die vierte?
Ich meine schon, oder?
Ja.
Also der dürfte in dem Draft nach Tour gedraftet worden sein, oder? 2021. 21, 22, genau. 23.
Ja, kommt hin, ne?
Fünfte Saison ist das schon.
Okay.
Krass. Ja, auf jeden Fall müssen wir gucken, was das wird. Ich bin gespannt, was das wird, weil ich meine, das ist natürlich ein Backup. Also Quinn Ewers als auch Zach Wilson Backups. Ich denke, der Quarterback-Room ist okay. Also man muss halt immer überlegen, hey, was hat man für Möglichkeiten und so weiter und so fort. Ich denke, die Dolphins haben das Board dahingehend gut gespielt. Das kann man, denke ich, so festhalten. Was man, für einen Quarterback ist das okay. Was man dann noch sagen muss, die Dolphins haben mit ihrem letzten Pick an 253 nochmal die Defensive Line verstärkt. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann haben die Dolphins, na gut, es sind 3 Picks, die wir in die Offense gesteckt haben und 5 Picks. Aber 4 von den ersten 5 Picks waren in der Defense. Das kann man zumindest mal festhalten. Also da sieht man auch definitiv einen Fokus des Teams. Trotz dessen, dass wir letztes Jahr eine Top-10-Defense waren, hat man dort verbessert die Spieler geholt. Man hat dort einen Need gesehen und diesen Need haben wir vor dem Draft ja auch bewertet. Und auf jeden Fall haben die Dolphins einen richtig Big and Guy sozusagen geholt, und zwar Zeke Biggers, Defensive Lineman von Georgia Tech, 6'5 groß, 351 Pfund schwer, laut der offiziellen Geschichten. Und was man auch sagen muss, wir haben hier wieder einen Defensive Liner geholt, der Interior spielt und keinen Sack geholt hat in seiner College-Karriere, zumindest in den letzten 3 Jahren, hat dort aber zumindest letztes Jahr 414, da vor 618 und 2022 278 Snaps gesehen. Also er hat immer wieder viel Snaps gesehen. High Rotational Player Starter. Starter Rotational Player, das ist immer so ein bisschen, wenn man von Rotationsspielern spricht, ist die Frage, wie sieht das aus in der Rotation? Und gerade die Dolphins, ich habe es bei Jordan Phillips gesagt, ich habe es auch bei Kenneth Grant schon gesagt, die Dolphins werden mehr rotieren in der Defensive Line, einfach um den Impact der Spieler zu vergrößern, weil sie öfter ausgeruht sind. Das sollte zum Beispiel einem Kenneth Grant zugutekommen, wenn er in der Saison 100 Snaps weniger spielt, dafür aber die restlichen Snaps, also wenn er nicht 850, sondern nur 750 oder 700 Snaps spielt, die dafür aber mit viel, viel mehr Power spielen kann, weil ihm eben diese Snap-Zahlen nicht so hoch gedrückt werden. Insgesamt fehlt es ihm auch, ähnlich wie John, ist quasi wie John Phillips, nur nicht ganz so massiv. Er ist riesengroß, das kann man sagen. Also das ist auch etwas, wo man eigentlich sagen müsste, der sollte im Pass-Rush eigentlich ein bisschen besser sein. Da fehlt ihm aber tatsächlich noch so ein bisschen was, aber weil ihm einfach die Moves fehlen. Also der ist sehr, sehr roh im Pass-Rush. Er ist aber gut gegen den Lauf, er hat einen Anchor, er kann im Two-Gap spielen. Er muss halt einfach an seiner Technik arbeiten und dann wird das auch mit dem Tackling allgemein besser. Es ist für mich einmal auch ein Spieler, wenn ich jetzt Jordan Phillips habe und Zeke Biggs, dann würde ich sagen, gibt Jordan Phillips halt so 400 Snaps, Zeke Biggs wird irgendwo dann bei 150 landen. Also ein Spieler, der halt wirklich in der Rotation für spezielle Sachen, vielleicht auch für spezielle Matchups, ja, das kann man ja auch sehen, weil vielleicht gibt es irgendwelche körperlichen Matchups, wo man sagt, da ist Jason Marshall vielleicht nicht ganz so geeignet, warum auch immer. Ich habe jetzt die konkreten Längen, was Arme und Größe nicht Größe angeht, nicht direkt von Jason Marshall, von Jordan Phillips, Entschuldigung, von Jordan Phillips. Der ist 190, der ist 6'3", genau, 145. Zeke Biggs ist auch 145 Kilo schwer, aber eben nochmal 6 Zentimeter ungefähr größer. Und damit auch mit den Ärmeln, Armen sollte er ein bisschen länger sein und damit hat er einen gewissen Vorteil im Blocking, weil er natürlich viel einfacher an den Gegner rankommt. So an das Pad drankommt und dadurch das eigentlich dominieren sollte, das Matchup. Und vielleicht ist das halt ein Thema, gerade gegen schmächtigere Guards oder so, dass man dort sagt, hey, wir versuchen mit Biggs da einfach einen größeren Vorteil zu holen. Könnte eine Möglichkeit sein. Bei solchen Spielern muss man einfach sagen, wir versuchen die gar nicht so gut zu reden. Also wir sprechen hier über einen Siebtrunden-Pick und wir sprechen gleich auch noch kurz über, wir nennen zumindest die Undrafted Free Agents. Wir versuchen, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass wir jetzt nicht sagen, dass man sagt, boah, krass, die Dolphins haben in der 6., 7. Runde noch Spieler geholt. Boah, die haben mega den Impact. Das kann sein. Das, was wir euch hier darstellen in der Regel, sind, welche Wege gibt es für diesen Spieler in der NFL erfolgreich zu sein? Und wenn der Spieler diese Rolle einnimmt, dann kann er erfolgreich sein. Zeke Biggs, wenn wir den einfach nur als Backup irgendwo reinwerfen, gerade wenn alle anderen Pause haben, dann wird er keinen Impact haben. Wenn wir aber gewisse Matchups finden für Zeke Biggs, und das ist halt die Herausforderung eines jeden Coaches, dann wird er natürlich einen größeren Impact haben können. Und dann wird das eine coole Sache werden. Aber da muss man halt vorsichtig sein, was wir hier immer projektieren sozusagen oder sagen, in die Richtung kann es gehen. Das ist meistens schon etwas positiver geframed. Das sollte man durchaus fairerweise einfach mal so sagen. Aber insgesamt ist es einfach auch, muss man es einfach sagen. Ich glaube, wollte ich jetzt den Punkt machen. Und ich glaube, es kann ein guter Rotational Player für die Dolphins werden. Auf der anderen Seite, wenn ich in die letzten Jahre gucke, da haben wir Mohamed Kamara gedraftet und trotz der Verletzungen, die wir auf Edge hatten, war Kamara kein Faktor. Ja, also jetzt mit einem Jahr, wo sich unser Defensive Coordinator schon mal breit machen konnte, haben solche Picks ein bisschen mehr Tiefe, meiner Meinung nach. Und jetzt muss man halt schauen, was man damit macht. Micho, wie siehst du Zeke Biggs?
Ja, da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Er ist halt in meinen Augen ein klassischer Run-Defender, der im College in Georgia Tech zumindest solide gespielt hat. Er hat übrigens einen Sack. In seiner letzten Saison hat er einen Sack gehabt. Und ansonsten im Laufe seiner Karriere halt 100 Tackles, 9 Tackles verlost, 7 Pass-Breakups in 4 Seasons in der ACC. Da kannst du ja gleich was zu dem Level of Competition da sagen. Er ist halt durch seine massive Größe, kann er halt eventuell gegen den Run was machen, also in speziellen Situationen. Was seine einzige Stärke, also seine große Stärke ist, die ihn so ein bisschen hervorhebt, ist, dass er halt eben sowohl Null-Technik, also Nose-Tackle, als auch Three-Tack, also auch neben den Tackles spielen kann und damit im Prinzip eine flexible Backup-Rolle ausfüllen kann. Und ich glaube, das wird genau seine Rolle sein. Er wird limitiert sein auf ein paar Snaps in speziellen Situationen oder wenn ein Zach Zieler oder ein Kenneth Grant oder ein Kenneth Grant dürfte wohl, also wenn es da irgendwo Verletzungen gibt und er dann nochmal rein muss und nochmal kurz für Luft sorgen muss oder sonst irgendwas, das wird so der Punkt sein, wo wir ihn mal rein bringt genau, das ist maximal seine Rolle. Wenn er das Roster schafft, dann wird das in meinen Augen deswegen schaffen, weil wir auf den Positionen halt relativ dünn noch besetzt sind oder waren als Backup. Mich würde es wundern, wenn er die komplette Rookie-Vertragslänge von 4 Jahren bei uns tatsächlich auch durchlebt. Nichtsdestotrotz sage ich ganz klar, 7. Runde, Pick, da kann man halt sowieso generell in meinen Augen nicht viel falsch machen. Es ist auch da, wo er irgendwo gerankt worden ist. Ich würde jetzt keine Wunderdinge von ihm erwarten. Ja, aber ich glaube, dass man das da an der Position schon mal machen kann. Und das ist ein klassischer, noch nicht mal Potenzialpick in meinen Augen, weil ich glaube, viel Potenzial nach oben ist da gar nicht. Ich glaube, das ist ein Pick, wo man sagt, von wegen, wir haben eine Chance, in der Rostertiefe eine Backup-Rolle für 2-3 Jahre günstig zu besetzen. Und auch das kann man, finde ich, in Runde 7 dementsprechend machen. Und dafür, für diese Rolle, dass er potenziell eine Backup-Rolle für 1-2 Jahre günstig besetzen kann, dafür ist es ein guter Pick. Punkt.
Ja, da kann man wohl auch nicht mehr viel zu sagen, nicht? Kurzer ACC, weil du das ja gefragt hattest, das ist ja quasi die, für viele Dolphins-Fans, die Home Conference, weil University of Miami da spielt, Florida, Duke, Clemson, Stanford, North Carolina, Wake Forest, Virginia, Virginia Tech, Syracuse, Pitt, Stanford hatte ich gesagt, Boston College, Cal. Ja. Also, ist in der Spitze eine starke Conference, die für meinen Dafürhalten nach hinten hin aber schon auch abschwächt. Aber ist halt ein Big Five sozusagen. Schon ordentlich, was da an Gegnern so rumläuft. Also, das ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, das war jetzt so ein bisschen was und hast nicht gesehen. Das war schon ordentlich. Doch, doch. Gut. Wollen wir dann jetzt erst kurz durch die Undrafted Free Agents gehen? Soll ich sie zumindest mal aufzählen?
Du kannst sie nennen und tatsächlich muss ich dazu sagen, die Dolphins haben ja eine Geschichte in den letzten Jahren und das muss man auch mal ganz deutlich sagen, dass es ein paar Undrafted Free Agents gibt, die tatsächlich irgendwie, der letzte war ja Storm Duck, oder auch Nick Needham, oder wir denken alle an Cameron Wake, der ja auch ein Undrafted Free Agent war, dass da immer irgendwie ein oder zwei tatsächlich rauskommen, die zumindest einen kleinen Impact hatten. Ich möchte einen Namen nennen, an den viele nicht mehr denken, der auch heutzutage nicht mehr in der NFL ist, um zu sagen, von wegen, was es für Impacts für Undrafted Free Agents gibt. Und zwar erinnert sich noch an Wide Receiver Preston Williams.
Ja.
Das war ja ein Spieler, der undrafted gegangen ist und der tatsächlich eine ganze Zeit lang mit Tua sogar funktioniert hat. Er war nicht herausragend, aber er hat ein bisschen funktioniert. Und das ist genau das, was man eigentlich von einem undrafted Free Agent als absoluten Mega-Erfolg sehen kann. So, der hat 2-3 Saisons lang hat er halt ein paar Catches gehabt. Ich kenne jetzt seine Karriere jetzt nicht auswendig. Ich habe sie im Vorfeld auch nicht gegoogelt. Mea maxima culpa. Aber wenn ich dann an unsere letzten Free Agents, vor allen Dingen im Cornerback-Bereich, halt eben Nick Needham, halt eben Storm Duck und halt eben den, wo Jan Beckwert sagte, von wegen, was für ein Stil. Und ich sag ja, ich habe heute ein Namengedächtnis. Sagen wir mal, undrafted Cornerback, dürfte unser Cornerback Nummer 1 werden oder Nummer 2 werden.
Kader Kohu,
dankeschön. Ich weiß gerade echt nicht, was heute los ist. Wie heißt unser Quarterback nochmal? genau. Das ist nochmal sogar ein Level über dem, was man eigentlich als undrafted Free Agent erwartet. Und natürlich, Zack Sieler war ein undrafted Free Agent, meine ich? Oder war das ein 7. Runden-Pick? Ich glaube, es war ein 7. Runden-Pick.
Zack Sieler dürfte ein 5. Runden-Pick gewesen sein.
Bei den Ravens hat da den Roster nicht geschafft, oder? Und ist dann zu uns gekommen. Cameron Wake, ja, der leider nicht bei uns seine 100 Career-Sex geschafft hat. All solche Leute, das sind undrafted Free Agents gewesen, weswegen man sie nicht komplett beiseite lassen sollte. Aber nochmal, wenn es einer in der Klasse schafft, ist das schon gut. Zwei sind herausragend. Und wir reden davon, herausragend, wenn die einen Impact haben wie Preston Williams. Haben sie einen Impact wie Cameron Ray, Kader Kahoo? Ja? Dann ist das nochmal ein ganz, oder auch Nick Niethemp für mehrere Saisons. Dann ist das nochmal ein ganzes Level drüber. Und wenn man nur einen in drei undrafted Free Agent Klassen hat, dann ist das eigentlich herausragend. Was wir da haben, für ein Händchen haben in letzter Zeit, ist dann schon was, wo man einfach nur den Hut vorziehen kann. So, und deswegen finde ich, können wir über so 3-4 Gems durchaus reden. Aber du wolltest sie alle mal nennen und ich finde, das haben sie auch verdient.
Du hattest recht, Zach Seeler ist in Runde 7 gedraftet worden. 2018.
Ja, also so viel zum Thema, auch ein 7-Runden-Pick kann irgendwann mal einen Impact haben.
Richtig. Undrafted Free Agents. Ich habe jetzt die Liste auf, die ich bei PFF habe. Und es sind einige Spieler geworden jetzt inzwischen. Also es dauert jetzt ein bisschen. Running Back Nate Noel von Missouri. Wide Receiver Andrew Armstrong, Kansas. Wide Receiver A.J. Henning von Northwestern. Wide Receiver Monterey Baldwin von Baylor. Wide Receiver Theo Weiss von Missouri. Tight End Jalen Conyers von Texas Tech. Guard Addison West von Western Michigan. Guard Josh Preby von Michigan. Defensive Interior Lineman Alex Huntley von South Carolina. Linebacker Eugene Asante von Auburn. Cornerback Brandon Adams, UCF. Cornerback Ethan Robinson, Minnesota. Safety John Saunders Jr., Ole Miss. Safety C.I. Oladipo von Boise State. Und Long Snapper Neeland Hibbert von Alabama. Das sind die Signings der Undrafted Free Agent. Dazu gibt es noch etwas, was sich Minicamp Invites nennt. Dabei handelt es sich um Einladungen, die die Dolphins ausgesprochen haben an Spieler, die bei keinem Team als Undrafted Free Agent gesigned wurden. Und da gibt es einige. Also auch da nutzen die Dolphins dieses Tool. Und zwar haben sie dort Quarterback Brad Gabbert von Miami, Ohio. Fullback Peter Montini, Colorado State. Wide Receiver Sam Brown Jr. von Miami, Florida. Tight End Kamari Morales von Boston College. Center Zach Carpenter von Miami, Florida. Also das ist der Center von Cam Ward gewesen. Der Tackle John Campbell Jr. von Tennessee. Edge Philip Webb von Jackson State. Und Cornerback Braden Price von Rhode Island. Also das, nur nochmal so zur Vollständigkeit halber. Also dort auch zwei Local Heroes sozusagen. Also Local Heroes jetzt in Anführungsstrichen. Ne? Aber ja, das sind die Spieler, die wir ins Minicamp invited haben. Micho, gibt es einen Spieler, wo du besonders Augenmerk drauf setzen?
Ich habe 5, deswegen würde ich hier, falls du jemanden hast, den Vortritt lassen. Hast du einen? Ansonsten werde ich tatsächlich alle 5 einfach durchgehen, wo ich gehört habe.
Geh einfach mal deine 5 durch, weil okay. Dann haben wir 5 genannt. Und dann kann ich, wenn ich dann noch wen habe, immer noch sagen, hey, okay, über den sollten wir vielleicht doch noch sprechen. Aber ja.
Also Nummer 1, über die ich sprechen möchte, ist, da verstehe ich auch nicht ganz, wie er so tief fallen konnte. Das ist tatsächlich Eugene Asante, Linebacker von Auburn, der auch beim Senior Bowl war. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gedacht von wegen, dass er gedraftet wird. Ich finde, dass er ist ein Off-Ball-Linebacker mit langen Armen, der im Prinzip klassische Box-Linebacker, der im Prinzip in der Laufverteidigung sehr gut ist, sehr instinktiv ist und auch in der Passverteidigung zu gebrauchen ist grundsätzlich, vor allen Dingen was Zone-Coverage angeht. Aber in der Hauptsache ist er tatsächlich ein Run-Defender, der im Prinzip vergleichbar ist mit ich erschlag mich gleich, ne? Jerome?
Nee. Baker.
Danke. Ich bin echt, keine Ahnung. Ich sollte das Alkohol beiseite lassen. Oder
das ist einfach so ein Spiel. Also du sagst einfach Vornamen, ich werfe einfach irgendwelche Nachnamen. Ja, wie diese Radiospiele.
Das wäre die Rolle im Vergleich. Er ist ein bisschen langsam dann drin zu erkennen, wo sich das Play entwickelt, in welche Richtung das Play sich entwickelt, was für einen Linebacker im Second Level jetzt nicht extrem wichtig ist, aber das zeigt natürlich schon, wo seine Limitierungen auch sind. Er ist kein physisches Monster und hat da ist dadurch natürlich limitiert, aber wir haben ein Inside-Linebacker-Problem. Und meiner Meinung nach hat er die Chance, da zumindest auf eine Backup-Position zu kommen, um da in Laufsituationen dementsprechend spielen zu können. Also Eugene Yacente, Linebacker Auburn, wäre ein Spieler, auf den ich meine Augenmerk richten würde. Dann Jalen Conyers, Tight End Texas Tech. Das ist ein Slot-Receiving-Tight End. Der halt sehr sichere Hände hat, sehr guter Receiver ist, auch bei tiefen Routen in der Lage ist, also Separation zu kreieren. Er ist vergleichsweise klein für einen Tight End, hat da aber doch hervorragende athletische Fähigkeiten, wodurch er ein Mismatch gegen Linebacker und Safeties eigentlich sein wird. Und wenn er erstmal den Ball hat, ist er sehr beweglich. Also er hat 2022 21 Miss Tackles herausgefordert. Ja, dementsprechend vergleichsweise schnell für ein Tight End. Hat auch wieder in verschiedenen Sportarten gespielt. Aber er ist halt wirklich ein Receiving Tight End. Er kann nicht blocken. Das geht's gar nicht. Er ist vergleichsweise klein für ein Tight End. Für ein Inline Tight End da muss er halt immer noch absolut zulegen. Sein Route Tree ist sehr begrenzt und es ist natürlich so, dass er, dass ihm so ein bisschen die Konstanz gefehlt hat bisher. Und auch der Level of Competition, gegen den er gespielt hat, war jetzt noch nicht besonders hoch. Aber auch da hätte er eine Chance in meinen Augen irgendwo als Backup letztendlich jetzt nicht als Red Zone Target, sondern wirklich als zusätzliches Target, als Slot. Big Slot oder sowas dementsprechend zu agieren. So. Der nächste, über den ich sprechen würde, ist ein Cornerback, Brandon Adams, UCF. Der wird Outside Man oder Press Coverage spielen können. Sehr, sehr lange Arme. Im Press Coverage ist es schwer, erstmal an ihm vorbeizukommen. Er stört also Routen absolut. Und wenn man einen gegnerischen Quarterback wie Tua hat, der auf Timing oder sowas angewiesen ist, kann das schon ganz extrem sein. Für seine Größe ist er auch ganz gut im Spiegel des Receivers. Das heißt, dass er ganz gut die Routen mitgehen kann. Er hat verschiedene Special-Team-Erfahrungen. Das heißt, das wird auch das sein, wo er am ehesten den Weg rüber in den Roster findet. Allerdings auch noch sehr, sehr roh. Penalties sind bei ihm ein Problem, weil er halt eben auch dazu tendiert, halt eben seine Pressfähigkeiten auch später in Coverage noch einzusetzen und den Receiver dann dementsprechend am Catch zu hindern, was dann gerne mal halt eben zu Pass-Interference führt. Er braucht ein bisschen, um auf Fullspeed zu kommen, seine Beschleunigung ist halt nicht optimal. Run-Support ist mal so und die Ball-Skills angeht, ist er eher lahm, aber auch da sollten wir bedenken, wir haben nun mal eine Historie mit Cornerbacks undrafted Gems zu finden. Die drei haben wir ja jetzt gerade eben genannt, Storm Duck, Kader Kahu und auch Nick Needham. Ich sehe ihn da nicht in der Rolle, aber das hätte ich die anderen drei dementsprechend auch nicht. Irgendwas scheint unsere Scouts da richtig zu machen. Auf denen würde ich auf jeden Fall gerade was halt die Tiefe angeht, wo wir ja durchaus im Backfield mal Probleme haben, auf den würde ich ein Auge widmen. Meine letzten beiden Picks, auf die ich ein Auge werfen würde, gehen genau in die gegengesetzte Richtung. Vor allen Dingen, wenn wir halt eben Tyreek Hill abgeben, dann eröffnet das zusätzliche Möglichkeiten für die Positionen Wide Receiver 5 oder 6. Da würde ich einmal Tio Wees Jr. von Missouri nennen. Das ist ein klassischer Outside- bzw. X-Receiver. Der durchaus bis auf das Blocking überall seine verschiedenen Stärken hat. Er ist, wenn er den Ball verfolgt, der ist ein regelrechter Artist, was Timing angeht, Body Control am Catchpoint, um auch tatsächlich schwierige Catches zu machen, extrem sichere Hände, ja, und zwar auch bei Contested Catches auch in engen Fenstern, wo er die Bälle teilweise herholt. Das fand ich schon, ich hab ihn erst im Nachhinein gescoutet, muss ich sagen, das fand ich schon teilweise echt beeindruckend. Und das Scouting, das muss man auch sagen, gerade bei den Undrafted Free Agents, da guckt man die Namen, da liest man sich ein paar Scouting-Reports durch und dann guckt man Highlight-Tapes. Also ich habe jetzt keine Tapes mehr geguckt, wo ich wirklich tatsächlich ganze Spiele oder extreme, wo ich mir rausgesucht habe und geguckt habe, was er gemacht hat, sondern da habe ich mir tatsächlich Highlight-Tapes angeguckt, um grob einzuschätzen zu können, was kann er denn eigentlich wirklich, gerade wenn er gut ist. Er weiß sehr genau, wo er tatsächlich, wenn ein Broken Play ist, wo er hin muss, um dementsprechend gerade in Zone Coverage herauszufinden, von wegen, wo er den Ball kriegt. Und diese Stärke ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie ich dann diese Undrafted Free Agents im Nachhinein nochmal bewerte. Ich habe gelesen, dass das seine Stärke ist. Und habe dann auf Highlight-Tapes geguckt, wie genau das dann aussieht. Und das finde ich tatsächlich dann dementsprechend gut. Dadurch, dass er relativ groß ist, kann er sich gut gegen kleinere Defensive Backs durchsetzen. Er hat auch eine gewisse Run-After-Catch-Ability, das heißt von wegen, er ist, wenn er einmal durch ist, absoluter Big-Breaker, aber Route-Running ist extrem bescheiden, das heißt von wegen, man sieht ihm vorher schon an, in welche Richtung er als nächstes wegbrechen will, ne? Die Cornerbacks haben überhaupt keine Probleme, ihn zu spiegeln. Er ist nicht wahnsinnig explosiv, das heißt, er braucht eine ganze Weile, um auf Speed zu kommen. Seine Blocktechnik ist eher miserabel. Und wie gesagt, er wäre irgendwo Wide Receiver Nummer 5, vielleicht Nummer 6, wenn er so ein bisschen hochkommt. Das ist so die Rolle, die man hat. Auch da, wenn er den Roster schafft, wieder für 2-3 Jahre. Aber es wäre eine Möglichkeit, vor allen Dingen, wenn Tyreek Hill geht. Vor allen Dingen ist es eine Art von Receiver, die wir so noch nicht hundertprozentig haben, weil er eher der Big Buddy Receiver ist. Ja, allerdings kein Contested Catch Receiver, das muss man ganz klar sagen. Und der letzte Spieler, Andrew Armstrong, Wide Receiver von Arkansas, auch ein Outside X Receiver, in meinen Augen etwas schlechter als Tio Wees, weil er nicht ganz so spezialisiert ist, aber er hat einen unheimlichen Catch Radius, ist sehr physisch am Catchpoint, also Contested Catch Receiver, kann den Ball gut verfolgen, also weiß gut, wo der Ball ist. Er ist halt einer, der wäre so dieses Big Target, wo man sagt von wegen, hey, ich muss 4 Yards, 5 Yards irgendwie machen und ich will Outside werfen oder sowas, dann bewegt er halt einfach den First Down Marker. Ja? Red Zone Potenzial hat er dementsprechend, eine gewisse Toughness als Blocker, also auch im Run Support, hat auch in der SEC gespielt, also auch da ist das Level of Competition gar nicht so schlecht, aber auch hier fehlt es an Beschleunigung und Explosivität, an Route Running. Er ist ein bisschen steif in der Hüfte, das müsste man versuchen rauszukriegen. Gegen Press Coverage, da sieht er nicht gut aus und seine Production, also seine Touchdowns gerade im letzten Jahr, da ist noch einiges dran zu machen. Auch da gilt, wie bei Tio Wees auch, je nachdem, was mit Tyreek Hill passiert ist, könnten die beiden sich um einen Roster-Spot eventuell balgen. Das könnte aber auch nur deswegen, weil wir dann weniger Wide Receiver haben. Ich sehe beide nicht normalerweise auf Dauer in der NFL, aber das sehe ich keinen unserer Undrafted Free Agents. Aber das sind die, auf die ich ein Augenmerk werfen würde.
Ja, es ist ziemlich witzig, weil die ersten beiden, mit denen du angefangen bist, also mit Eugene Asante und mit Jalen Conyers, die hatte ich beide auch auf der Liste. Witzigerweise, also es sind zum Teil Spieler, die auch sogar beim Combine waren, was immer schon krass, also was immer schon so ein Fingerzeig ist, was auch immer ein Fingerzeig ist. Ich habe jetzt nämlich konkrete Zahlen leider nicht so ganz gefunden. Aber zum Beispiel haben wir auch Jalen Conyers, $135,000 garantiert gegeben. Und das ist für einen Undrafted Free Agent. So diese 100.000er-Marke ist schon krass. Wir haben AJ Henning, dem Wide Receiver von Northwestern, auch $135,000 garantiert gegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Das sind immer schon so Fingerzeigs, wo man sagt, da bei dem Spieler haben die Teams so ein bisschen extra Wert drauf gelegt, weil normalerweise sind das ja mal 3 Jahresverträge für die Spieler. Ungefähr knapp unter 3 Millionen verdienen die über diese Zeit, wenn sie die ganze Zeit im Team seien. Und danach wären sie der sogenannte Restricted Free Agent. Also nicht unrestricted, sondern es gibt dort immer noch die Möglichkeit, diesen Spieler zu einem günstigeren Tarif sozusagen unter Vertrag zu nehmen. Das ist da. Was, wen ich noch kurz herausstechen lassen möchte, ist Josh Preby von Michigan. 6'5", 305 Pound. Der hat 29 Spiele gestartet am College mit Michigan. Also hat sehr viel Erfahrung. Er war vorher bei Northwestern, ist dann transferred to Michigan. Und ist sehr intelligenter Spieler, ist tough. Hatte ein, zwei Verletzungen. Also da ist halt so ein Thema, der ist halt 24, deswegen wird er bei einigen Teams einfach nicht mehr auf dem Board gewesen sein. Aber einfach ein Spieler mit Erfahrung. Und ich denke, Josh Preby ist ein Spieler, der unter anderem mit Liam Eckenberg zum Beispiel um einen Spot im Roster kämpfen wird. Also da auf diesem Niveau werden wir uns da wahrscheinlich bewegen. Ich kann mir das vorstellen. Und ja, Michigan ist natürlich immer eine gute Anlaufstelle. Die Big Ten grundsätzlich, Wisconsin natürlich ein bisschen mehr, natürlich. aber das sind so Spieler, wo ich auch nochmal, was man nochmal sagen sollte. Und ich denke, du hast Andrew Armstrong schon genannt. Da bin ich wirklich gespannt. Das ist halt so ein klassischer X-Receiver, dem kann ich mir wirklich vorstellen, dass da einiges läuft und dass da wirklich wirklich was funktionieren kann. Insgesamt zum Draft noch, ich habe mir gerade, weil ich bin ja tatsächlich nicht mehr auf Twitter, aber ich habe es auf Reddit gerade gefunden vom René Buchner, der hat die Draftklassen so ein bisschen, also die Noten der, ich weiß nicht, wie viele es sind, 24, 20, 18 irgendwie, die Noten davon zusammengetragen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, was so der Durchschnitt ist dieser ganzen Geschichte, weil bis auf ein Institut, Fantasy Life von Thor Nystrom, gibt es keine Fs und nur er und noch zwei andere Sports Illustrated haben unter anderem dem eines gegeben. Also sehr, sehr, immer, man kann natürlich gar nicht so viel sagen. Ich finde es spannend, dass die Patriots auf 1 sind im Durchschnitt. Muss man sagen, die Dolphins sind im Durchschnitt auf 30, geteilt mit den Detroit Lions. Ja, weiß ich nicht. Für mich war das ein solider Draft, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Da muss man halt sagen, okay, wenn die Teams das oder wenn das die Experten. Huch? Was war das? Irgendwas hat hier geklickert. Ich glaube, ich bin hier auf den Stift gekommen und der ist dann irgendwie gegen die Tasse. Irgendwas, keine Ahnung. Das war jetzt komisch. Schuldigt auf jeden Fall. Habt ihr so ein bisschen Action mit dem Podcast? Also ich würde nicht damit reingehen, dass die Dolphins die Nummer 30, was die Draftklassen angehen, sind. Das würde ich nicht sagen. Würde ich sagen, dass wir Top 10 sind, auch nicht. Ich finde die Draftklasse gut. Ich sehe den Value dieser Draftklasse für die Dolphins. Nicht mehr und nicht weniger. Also ich bin jetzt nicht mega euphorisch. Das nicht. Aber ich glaube, wir haben auch keine Spieler gepickt, die einen mega euphorisch machen, weil es nicht diese flashy Spieler sind, sondern einfach Spieler, die das Kollektiv verbessern. Und dementsprechend würde ich das so sehen. Also, ja, schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, Micha, wie siehst du unseren Draft so allgemein?
Es ist halt schwierig mit so wenigen Picks, vor allen Dingen mit so wenigen Picks in den ersten Runden. Und da rede ich jetzt von, beziehungsweise in den mittleren Runden, tatsächlich einen herausragenden Draft hinzulegen. Also, das hinzukommt, hatten wir ja schon mehrfach, die Draftklasse ist verhältnismäßig schwach. Ich weiß nicht, wie oft ich das wiederholen soll. Und das heißt, einen Kenneth Grant an 13, da kann man jetzt sagen, okay, Der wäre wahrscheinlich in einem anderen Draft irgendwo Day 2 vielleicht gewesen. Oder nein, ja doch, Day 2, irgendwie Anfang 2. Da kann man sagen, war ein absoluter Reach. Aber innerhalb der Klasse passt das schon in meinen Augen. Und so insgesamt gesehen, muss ich sagen, ist der Draft solide und okay. Das heißt, wir haben Needs bedient in unseren ersten beiden Runden. Ich sehe ein großes Problem mit unserem Zweitrunden-Pick. Das hatten wir aber schon. Wer sich das nochmal anhören will, die Diskussion müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Das kann man dementsprechend da sehen. Ich sehe tatsächlich ein kleines Problem in unserem Prozess. Kenneth Grant ist zum Beispiel in meinen Augen ein guter Spieler, aber ich habe es vorhin angedeutet, ein Jordan Phillips hätte auf der Position in meinen Augen auch gereicht, so dass man da vielleicht eher in die Interior Line hätte gehen können, um dann in der zweiten Runde vielleicht tatsächlich Richtung Cornerback gehen zu können. Da wäre in meinen Augen insgesamt mehr Value drin gewesen. Das heißt aber nicht, dass ich Kenneth Grant als Spieler selber kritisiere, sondern ich kritisiere tatsächlich da die Position, weil ich glaube, dass das anders machbar gewesen wäre. Aber wenn man überlegt, dass der Draft nicht so gut war, dann sind natürlich Downtrades auch relativ clever, gerade in der dritten Runde. Und dann haben wir dementsprechend den Value später abgegriffen. Und das heißt von wegen, sehe ich uns als schlechtesten Draft ganz bestimmt nicht, sehe ich uns als besten Draft, das hast du auch schon gesagt, ganz bestimmt nicht. Im Vergleich stinken wir halt ein bisschen ab, weil wir weniger Lose hatten. Ich glaube aber, dass die Lose, die wir haben, tatsächlich soweit gut sind und dass dementsprechend der Draft halt gut ausgehen kann. Das ist ja immer ein gewisses Raten. Gab es andere Leute, die ähnlich wenig gepickt haben wie wir? Ich glaube, die Vikings hatten relativ wenig Picks noch. Aber selbst die haben, glaube ich, gerade in den mittleren Runden, Runde 3 oder 4, haben halt mehr gepickt. Ich weiß es jetzt nicht genau.
Die sind an 29.
Ja, aber gerade da in der Range sehe ich uns auch irgendwo vergleichbar. Man muss ja gucken von wegen, hey, was war das und was haben wir aus unseren Möglichkeiten gemacht? Overall haben wir mit Sicherheit weniger gute Spieler als andere gedraftet, was einfach an unserer Draftposition liegt, an unseren wenigen Picks. Aber verglichen mit den Leuten, die das ähnlich hatten, glaube ich, dass wir da ganz gut gepickt haben. Wir haben keinen massiven Reach gehabt. Wir haben geguckt, dass wir nach Value gegriffen haben. Und von daher finde ich das soweit okay. Aber jetzt kommt ja auch die Frage, was wir wollen. Sind wir in der nächsten Saison in deinen Augen Contender, Rico? Sind wir da Contender oder sollten wir Contender sein?
Wir können Contender sein. Wir können Contender sein.
Will man immer sein.
Nee, also ich will es tatsächlich so beschreiben. Warum würde ich das so beschreiben? Und jetzt hole ich mir einfach mal den, das habe ich nämlich nicht gemacht, der Spielplan ist auch noch gar nicht raus. Aber es ist ja fest, gegen wen wir diese Saison spielen. So, Miami Dolphins 2025 Season. Ja. Bla 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 Spiele. So, also, in der eigenen Division, ne? Also, die Patriots haben unheimlich viel für die Offense gemacht, deswegen feiern auch alle diesen Draft ab, weil sie gemacht haben, was man von ihnen verlangt wird. Das haben sie gut gemacht, gar keine Frage. Da muss man einfach gucken, jetzt mit dem neuen Head Coach, den ich nicht für schlecht halte, muss man sehen. Jets, gleiche Thema, neuer Head Coach, muss man sehen, was passiert. Bills werden weiterhin erstmal die Nummer 1 sein, sozusagen. Das sind 6 Spiele. Von denen kannst du alle gewinnen. Du kannst aber auch 5 bis 6 von denen verlieren. Na, also, das fällt mir gerade unheimlich schwierig, das irgendwie wirklich zu greifen. Wir spielen zu Hause gegen die Ravens und die Bengals. Sag ich mal, kann ein Teil sein. Wir spielen bei den Browns und bei den Steelers. Kommt drauf an, wann wir bei den Steelers spielen. Im Winter würde ich eher sagen, schwierig. Zu Beginn der Saison würde ich sagen, da geht vielleicht was für uns. So, dann haben wir die Chargers und die Colts. Beides machbar. Dann haben wir die Saints, die Buccaneers, Falcons und die Panthers aus der NFC South. Das ist erstmal machbar. Und dann haben wir noch die Commanders. So, die sind auch hier im Top-Tier. Wenn ich mir das angucke, sehe ich da durchaus Möglichkeiten, mehr als 10 oder mehr Spiele zu gewinnen. Definitiv. Ich sehe aber auch die Möglichkeit, 10 Spiele zu verlieren. So, und das ist das, was ich meine. Die Dolphins sind meiner Meinung nach nicht in der Position, dass wir aktuell zum Stand heute, 5.5.25, sagen, dass das läuft alles und die Dolphins gewinnen sicher 10 Spiele. Das würde ich erstmal nicht behaupten. Sehe ich die Dolphins in der Möglichkeit, diese Spiele zu gewinnen und sehe ich den Roster stark genug, um diese Spiele zu gewinnen? Ja, möglicherweise. Gehört da dann sowas dazu wie ein gewisses Spielglück? Gehört dazu dann dazu, dass die Dolphins die Saison mehr von Verletzungen verschont bleiben? Definitiv. So, und wenn ich das ja zusammennehme, dann ist das eine Saison, die kann, da können wir vielleicht mal wirklich ein Playoff-Spiel gewinnen. Es kann aber auch sein, dass wir am Ende mit einem Top-10-Pick dastehen. Diese Saison, und wenn ich so über die Saison jetzt, die kommende Saison nachdenke, dann kann das für die Dolphins eine Saison sein, die in viele verschiedene Richtungen geht. Und da würde ich halt auch, das sage ich jetzt schon, ich würde mich von jeglichen Diskussionen fernhalten, wo es heißt, die Dolphins müssen irgendwas irgendwie reagieren und einen Trainer entlassen. Da muss man jetzt einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Die Dolphins haben versucht, mit Geld und Picks die Sachen, die Löcher zu kitten. Die Dolphins haben unter Mike McDaniel 2-mal Playoffs gespielt. Ah, letzte Saison haben wir sie verpasst. Okay, passiert. Aber insgesamt sind die Dolphins jetzt in einem Prozess, wo Stars alt und teuer sind. Ja, wir sprechen da natürlich über Tyreek Hill und Jalen Ramsey. Und sollten die Dolphins vor der Trade Deadline projected sein mit, wir schaffen keine Playoffs, da muss man so ehrlich sein und sagen, wir traden Tyreek Hill und wir traden Jalen Ramsey. So, wenn das nicht vorher schon passiert mit Jalen Ramsey zum Beispiel. Das so. Und so ehrlich muss man dann einfach sein. Und dann muss man Munition für den nächsten Draft sammeln. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Rico, aber warum sollten die Dolphins das tun? Warum, habe ich gerade erklärt. Und ich kann auch sagen, warum ich das für nicht unrealistisch halte. Und das hängt mit dem Trade mit den Texans zusammen. Ein Regime, was nur an den Erfolg jetzt denkt, würde nie in einen Future-Pick investieren, in einen Future-Draft investieren. Das hätte man natürlich letzte Saison als Argument sehen können, dass die Dolphins unbedingt Erfolg haben müssen. Jetzt muss man sehen, wie werden die Diskussionen bei den Dolphins geführt. Das kann ich nicht beurteilen. Na, aber insgesamt sind die Dolphins auf einem Weg oder haben die Dolphins ein klares Rebuild-Fenster, wenn man das so nennen möchte. Und sie haben klare Munition, wie sie ihren Roster verjüngern können und wie sie sich für die Zukunft aufstellen können. So, das ist, ich würde sagen, mich oder kannst du gleich gerne darauf anschließen, aber jetzt gerade ist es für mich so, wo ich sage, es gibt einen strukturierten Plan. Es sieht erstmal so aus, als würde es diesen geben. Ob der dann nachher so läuft oder nicht läuft, das wird man dann sehen. Ob es dann wieder ein Trade mit dem First-Round-Pick, weiß ich nicht, wohin gibt. Das würde ich erstmal, ich glaube das bei weitem nicht. Aus den besagten Gründen. Aber es gibt eine Exit-Strategie für die Dolphins. Und die heißt, wenn wir bis zur Trade-Deadline nicht in einem Fenster sind, wo wir sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit geht es die Saison in die Playoffs, dann gibt es die Exit-Strategie, dass wir mit Teams sprechen, die an einem Tyreek Hill Interesse haben können und dafür dann nochmal ordentlich Material bekommen. Ja, und da muss man gucken, gibt es noch andere Spieler, die interessant sein könnten für andere Teams? Da gibt es Spieler wie ein Sexieler, denke ich, definitiv, die Interesse bei anderen Teams wecken. Oder halt Borderline zum Beispiel, lass uns über Bradley Chubb sprechen. Wenn er bis dahin gesund bleibt und wirklich eine starke Saison hat, dann wird auch das ein Spieler sein, der Trade Value hat. Aktuell hat er den sehr, sehr gering. Aber dann hast du wirklich ein Team, was du stark verjüngt hast. Auf gewissen, also einfach dadurch, dass du ältere Spieler losgeworden bist Und ich sag mal, mit der O-Line hast du jetzt ein Team, was erstmal 3 Jahre, wenn die Spieler einigermaßen gesund bleiben, hättest du theoretisch eine Line jetzt erstmal, wenn Patrick Paul kein Totalausfall ist, wenn John Survey Starter wird, dann hast du erstmal 3 Jahre eine konstante Line und solche Sachen. Also es gibt eine gewisse Weitsicht in diesem Team, die mich positiv stimmt. Man hat diese Physis, die man mit diesem Draft jetzt nochmal gezeigt hat, diese Spieler, die man geholt hat. Und daher finde ich den Prozess auch gut. Man hat Spieler geholt, wo man sagt, ja, auf anderen Positionen wäre nötiger gewesen, aber nee. Also wir haben da meines Dafürhaltens vielleicht mehr oder weniger BPA. Bei Savai muss man so ein bisschen Fragezeichen hintersetzen, weil man abgetradet ist. Das ist dann kein BPA-Pick mehr, weil man ist abgetradet für einen Spieler. Ja, aber man hat auf jeden Fall nicht komplett blank gezogen. Und das ist viel, viel wert für mich. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, wie das insgesamt so weitergeht. Aber das ist, die Dolphins haben eine klare Exit-Strategie und dementsprechend, ja, würde ich deine Frage mit einem ingenieursklassischen Antwort von einem Ingenieur, es kommt drauf an, beantworten.
Okay. Ich sehe uns an diesem Punkt, an dem wir sind, im Normalfall nicht als Contender. Sehe ich uns als Number One Overall Contender? Nein, auch nicht. Ich denke, es wird schwierig, auch in den Playoffs und so weiter, da muss man realistisch sein. Aber die Basis, und da gebe ich dir insofern recht, die Basis stimmt. Wir haben mit Paul, vielleicht auch mit einem verbesserten Jackson, haben wir erstmal eine Line in der Beziehung gesehen. Wir haben mit Jalen Waddle immer noch, egal was mit Tyreek Hill passiert, haben wir immer noch ein gutes Receiver-Prospect. Und wir trennen uns so ein bisschen von all das. Hier, meiner Meinung nach, ist auch unsere Defensive Line mit Sieler. Jetzt mit Kenneth Grant, Jordan Phillips und so weiter. Und lassen wir unsere Draft-Picks erstmal aus. Also tatsächlich mit Sieler, mit Jane Phillips, auch mit Bradley Chubb. Ich weiß, der wird von vielen auch kritisch gesehen. Der hat aber einen Paycut hingenommen. Sehe ich tatsächlich auch da eine Basis, wo wir hingehen. Devin A-Chain, Jalen White, das sind Spieler, wo wir sagen, von wegen, das sind alles Sachen, auf die wir ausbauen können. Wir haben aber natürlich Schwachstellen. Ganz besonders, und wir haben sie vor dem Draft auch identifiziert, natürlich zum Teil die Line, nach wie vor. Wir können uns über Tua streiten. Auch das wird wahrscheinlich so nie aufhören an dem Punkt, wo Tua irgendwo ist oder bei dem, was Tua ist. Wir haben unser Defensive Backfield kräftig ausgesund. Da haben wir unsere Schwachstellen. Und ich sehe uns als Übergangsjahr. Du hast es gesagt, wir haben es mit Picks versucht und wir haben es mit Geld versucht, um so ein bisschen uns in den Contender-Bereich zu liefern. Das hat jetzt gerade nicht geklappt. Und im Grunde genommen, wenn wir Hill abgeben, trennen wir uns so ein bisschen von Altlasten. Und ich hätte zum Beispiel Javon Holland gern gehalten. Aber, und das ist die große Frage, wie willst du das tun? Der verdient halt relativ viel. Und da muss man sagen, dass Javon Holland auch viel davon gelebt hat, wie er in den ersten beiden Saisons gespielt hat. In den anderen beiden Saisons war es gar nicht mehr das Großartige, auch bedingt durch Verletzungen. So, und jetzt haben wir etwas gemacht, was ich von der Idee her gut finde. Wir haben ein Übergangsjahr ausgerufen, im Grunde genommen, und haben gesagt, wir trennen uns von unseren Altlasten. Und wenn man das macht, muss man sowohl Greer, von dem ich wahrlich kein Fan bin, als auch McDaniel, von dem ich ein Fan bin, wo ich aber auch seine Schwächen und seine Probleme geben, dann muss man ihnen mindestens 2 Jahre geben, damit dieser Übergang auch etwas bringt. Und da sind wir jetzt im ersten Jahr. Wir haben unseren Kader da an einigen Stellen geschwächt und wir haben gezielt an unseren Schwächen gearbeitet. Sind es jetzt die Schwächen, an denen ich gearbeitet hätte? In dem Fall nicht unbedingt. Aber wir gehen halt genau diesen Weg. Also irgendwann musst du es ja angehen. Und es ist okay, es ist eine valide Strategie, über diesen Weg, über den Draft an der Stelle zu gehen. Und ich bin ja eigentlich ein Fan davon zu sagen, build through the draft und fang an den Lines an, von innen nach außen. Ja, Kenneth Grant ist genau das. Ja, Jordan Phillips ist genau das. Savinea ist, wenn wir sagen, von wegen, dass wir eigentlich einen Starting Center haben, wo ich auch nicht so überzeugt von bin, aber genau das. So, das heißt, eigentlich im Grunde genommen gehen wir genau die Strategien durch, die ich habe. Und jetzt machen wir auch eine Sache. Wir haben nicht viele Picks. Wir picken Potenzial und gucken, ob sich etwas davon entwickelt. wir haben mal ja gesagt, wenn außerhalb von diesen Top 15 Picks zwei Starter rauskommen aus einem Draft, dann ist das ein sehr, sehr guter Draft. Wir haben das Potenzial, dass das dementsprechend passiert. Und das finde ich vom Prozess in Ordnung. Man muss aber die Anforderungen fürs nächste Jahr herunterschrauben. Weil man muss dann ganz klar sagen, wir haben jetzt nicht die Spieler holen können, die uns den absolut explosiven Boost nach vorne geben, gerade im Offense-Bereich, ja, sondern wir haben Spieler geholt, die ganz gezielt gerade in der Tiefe an unseren Schwächen arbeiten. Ich erwarte nächstes Jahr weder spielerischen Feuerwerk, noch erwarte ich im nächsten Jahr tatsächlich Playoff-Contender zu sein. Wenn es passiert, ist es schön. Wenn nicht, ist es aber auch okay. Ich denke, im Jahr danach kann man wieder anders über den Draft denken, wenn man dann ganz genau weiß, okay, jetzt haben wir noch 2, 3 Lücken, die werden wir bringen auch unseren Cap in Ordnung, den wir dann in der Free Agency irgendwo holen oder sonst irgendwas und dann im Draft vielleicht BPA oder was auch immer in der besseren Draftklasse zuschlagen. Und ich bin noch nicht mal böse, wenn es 2 Übergangsjahre sind. Das finde ich vom Prozess her vollkommen in Ordnung. Und dann muss man halt eben überlegen, was holt man. Und was ich dann vielleicht ein bisschen kritisiere, ist, Quinn Ewers, okay, Quarterback, Backup-Quarterback, alles gut. Muss es ein Running Back sein? Ich finde, darüber kann man reden. Aber letztendlich würde ich den Pick auch nicht kritisieren, weil er halt eben nicht das ist, was wir bereits im Roster haben. Und vom Prozess her, sage ich, sind wir es da genau richtig angegangen. Denn im nächsten Draft würde ich erwarten, dass wir dann halt noch mehr Richtung O-Line gehen, Trenches, dass wir vielleicht gucken, ob wir noch irgendwo einen Edge-Rusher herbekommen, klar, und ganz, ganz deutlich dann auch wahrscheinlich wieder in die Tiefe investieren, denn ich glaube, die Wide Receiver, die wir haben, wenn wir 1 oder 2 dazu entwickeln können, dann ist das schon solide. Gerade vor dem Hintergrund, in meinen Augen, dass Tua keine Spitzen-Wide Receiver braucht, sondern viel, die mit dem Ball danach anfangen können. Alles soweit gut und das bitte ich immer im Hintergrund zu beachten, wenn man irgendwas wenn man irgendwas diskutiert. Und du hast gerade eben über Mike McDaniel gesprochen, das habe ich auch getan. Auch ich würde sagen, auf keinen Fall ist es derjenige, den man jetzt im ersten Jahr noch kritisieren soll. Er hat seine Themen, er hat seine Geschichten, wo er nichts gelernt hat, aber jetzt muss man ihnen noch 2 Jahre geben, um die Vorstellung umzusetzen. Und wenn man sich diesen Prozess vor Augen führt, dann muss man sagen, haben die Dolphins strategisch einen richtig guten Draft hingelegt. Wie gesagt, man kann über einzelne Positionen vielleicht sprechen, aber in den Gesamtprozess gesehen finde ich das einen ziemlich guten Draft. Und dann sehe ich uns halt eben auch nicht auf 30, sondern dann sehe ich uns irgendwo vor dem Hintergrund dieses Übergangsjahr irgendwo auf 15, 16. Die Vikings zum Beispiel, die möchten eigentlich gern Contender sein. Und zwar absolut Contender, auch mit ihrem Draft, mit ihrem Quarterback, mit der ganzen Situation, auch wie es in der letzten Saison war und so weiter. Und da finde ich den Draft deutlich schlechter vor diesem Prozess. So, ich finde, das muss man immer noch mit berücksichtigen.
Ja, ich denke, das tun sich viele einfach auch schwer. Und ich sag mal, das ist das, wo viele Experten gefangen sind in ihrer eigenen Evaluation von Spielern. Mel Kiper hat den Browns einen A+ gegeben. Ja, weil er einfach von Shedeur Sanders auf 1 war und er einfach seinem Ego im Weg steht. Und Mel Kiper sich hingestellt hat, die NFL hat überhaupt keine Idee, bla bla bla, wie sie Quarterbacks evaluieren sollte. Mel Kiper ist inzwischen einfach nur noch ein Dödel, schuldig den Ausdruck, aber der hat Ahnung, aber der steht seinem eigenen Ego so sehr im Weg, ne, oder sein eigenes Ego steht ihm so sehr im Weg, dass er gewisse Sachen nicht anerkennen kann. Und das ist bei einigen auch so. Mir ist es Wurst. Ich wollte das nur halt jetzt auch mal ungefiltert raushauen, weil ich diese Übersicht gerade gesehen hatte. Und ja, also kann man so sehen, muss man nicht. Ich sehe ihn auch mit Betrachtung des anderen oder der Hintergründe durchaus entspannter. Ja, Micho.
Ich finde gerade das Thema Shedeur Sanders ist ein absolutes Beispiel, wie man diese Draftklasse bewerten kann. Oder wie so ein Draft-Prozess auch vor sich geht. Ich glaube, du stimmst mir überein, wenn du sagst von wegen, dass der diesjährigen Draftklasse Cam Ward die klare Nummer 1, der klare Nummer 1 Quarterback war, und zwar mit weitem Abstand.
Ja.
So, da stimmen sind sich fast alle einig und das sehe ich auch so. So, jetzt musst du aber sehen, letztes Jahr wäre Cam Ward vielleicht Quarterback Nummer 5 oder Nummer 6 gewesen.
Nein, ich glaube 4. Also
ich sehe ihn vielleicht als Nummer 5, also vielleicht sogar eigentlich, dass er vielleicht auch nicht in Runde 1 gegangen wäre. So, wie auch immer, man sieht ihn später. Jetzt ist er der First of All gewesen. So, deutlicher Abstand zu Shedeur Sanders. Das heißt, im letztjährigen Draft würde ich jetzt mal pre-Draft, obwohl er der Quarterback Nummer 2 war, bei den meisten auf dem Board, hätte ich ihn wahrscheinlich in der letzten Saison irgendwo vielleicht Runde 4 gesehen. Runde 3, 4. Und jetzt muss man Folgendes überlegen. Damit ist Shedeur Sanders kein Starting Quarterback in der NFL. Und wenn er kein Starting Quarterback ist, dann musst du ihn eben als Backup draften. Und als Backup hast du ganz andere Anforderungen an einen Quarterback als an einen Starting Quarterback. An einen Starting Quarterback gehst du hin und sagst, okay, ich bilde meine Offense um dich herum. Ja? Ich baue um dich herum auf. Ich richte mein Spielsystem an dir aus. Beim Backup-Quarterback heißt es, ich erwarte, dass du dich verschiedenen Spielsystemen anpassen kannst. Ich erwarte, dass du eventuell auch helfen kannst, was Play Recognition angeht, was Playbook-Entwicklung angeht. Und ich erwarte, dass du dementsprechend geräuschlos einspringen kannst, wenn der Starting Quarterback mal ausfällt. Das ist ein komplett anderes Anforderungsprofil. Und dieses Anforderungsprofil passt halt überhaupt nicht auf Shedeur Sanders. Mal von den Character Concerns und von Deion Sanders und so weiter ganz abgesehen, ist es so, dass Shedeur Sanders tatsächlich ein Spieler ist, wo das Spielsystem immer auf ihn zugeschnitten wurde, der nie ein anderes Spielsystem machen musste. Man weiß gar nicht ganz genau, wie Shedeur Sanders sich anders oder anderweitig schlägt. Und vor diesem Hintergrund ist Shedeur Sanders noch nicht mal ein guter Backup. Also holst du ihn nicht als Starter, sondern holst du ihn als Backup, rutscht der unweigerlich immer tiefer. So, und dass die Browns ihn in Runde 5 geholt haben, da kratze ich mich echt am Kopf, weil als Backup kannst du ihn nicht gebrauchen, sag ich jetzt einfach mal. So, du hast vorher einen anderen Spieler geholt, den du eigentlich eher starten willst, die schon Watson willst starten. Also, die haben 5 Quarterbacks in ihrem Quarterback-Room. Nimm die schon Watson raus, dann haben sie noch 4. So. Jetzt hast du Joe Flacco und Kenny Pickett. Du willst mit einem dieser beiden, weil die anderen Quarterbacks nicht startingfähig ist, du willst mit Joe Flacco oder Kenny Pickett als Starter in die Saison gehen. Bei Joe Flacco weißt du, was du hast und du kannst ganz klar sagen, okay, Joe Flacco hat immer irgendwie seine Sachen gemacht. Kenny Pickett hat vielleicht noch ein bisschen Potenzial. Die beiden werden also im Prinzip die Starting-Position ausbetteln. So. Du kannst aber, da musst du beiden ungefähr 30-40% der Snaps geben. Das heißt, für wen haben sie in Runde 3 geholt? Welchen Quarterback?
Quinn? Dylan Gabriel.
Ja, genau. Der kriegt 10%, Shedeur kriegt vielleicht 10%. Und das heißt, die beiden betteln sich eigentlich um den Roster-Spot, wenn du nur 3 Quarterbacks mitnimmst. Das heißt, du kannst natürlich sagen, okay, du nimmst Shedeur Sanders auch mit, definitiv, und du nimmst die beiden Rookie-Quarterbacks mit, dann kämpfen die beiden Veterans um Rosterplatz und die anderen hauen ab, dann brauchst du aber einen Backup-Quarterback. Und das ist Shedeur Sanders in meinen Augen überhaupt nicht. Also rein theoretisch müsstest du Shedeur Sanders ins Practice-Squad fast schon packen. Und als Notfall-Quarterback Nummer 3. Das ist eine Rolle, für die überhaupt nicht geeignet ist.
Weiß ich nicht. Also für mich ist Shedeur Sanders einfach ein normaler Backup-Quarterback in der NFL, also irgendwo Ende Runde 2 bis Mitte Runde 4, wäre das für mich vollkommen in Ordnung gewesen, den zu picken. Mehr ist das halt nicht. Das Problem ist, denn das, was er, wie er sich wohl bei den Interviews gegeben hat, und dass er wohl auch das Problem ist, dass sein Vater Deion Sanders ist und dass er nie Competition bekommen hat, egal wo er war. Und daran ist auch, und das, die Kritik muss sich Deion Sanders gefallen lassen, daran ist Deion Sanders auch schuld, weil er immer seinen Sohn so gepusht hat. Das ist die Frage, die man sich auch, ich komme da gerade drauf. Shedeur Sanders, so stark wie wir ihn alle kritisieren und zu Recht kritisieren, aber hatte er je die Möglichkeit, irgendwie in seinem Kopf normal zu werden, weil, also, und das klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber sein Vater hat ihn gepusht, ne? Und Deion Sanders war halt wer, aber Shedeur Sanders ist halt ein Backup-Quarterback in der NFL. Für mein Dafürhalten. Und das ist halt das Problem. Und er war immer Starter, weil sein Vater da war und da nie wirklich Competition da war. Okay. Und er hat sich halt, was man so gehört hat, zum Teil wurden Teams ausgeschlossen, sowohl von ihm als auch von seinem Vater, der sogar die Browns eigentlich ausgeschlossen hat. Zumindest gibt es da einen Tweet dazu. Das ist eins. Und zum anderen hat er wohl auch mit den Giants im Interview mit den Giants irgendwie einen Facecam-Call angenommen, wo ich mir denke, Brudi, verhalte dich doch erstmal normal und dann können wir über den Rest reden. Und dass diese Attitude hat wohl bei vielen Ownern dazu geführt, dass die gesagt haben, nö, ich will sowas nicht in meiner Franchise haben und deswegen ist er so gerutscht. Sportlich, wenn man es rein auf sportlich unterbricht, das ist kein Totalausfall. So, der hat seine Geschichten, die er machen kann. Ich glaube, er ist halt ein solider Backup. Das kann er definitiv sein. Aber ja, so würde ich das beschreiben. Und zu dem, ich habe mir gerade den Draft vom letzten Jahr aufgemacht. Ich denke, Cam Ward wäre anstatt Michael Penix an Nummer 18 Falcons gegangen, weil die Giants haben Malik Nabers gedraftet. Die haben ja da noch Daniels gehabt mit diesem Riesenvertrag. Und sowohl die Cardinals als auch die Chargers, die Titans, ja, vielleicht hätten die Titans dann auch Cam Ward gedraftet an 7, aber nicht an 1. Ich glaube, der wäre ganz normal in den Top 10 gegangen. Vielleicht einfach nicht an 1, weil Caleb Williams, Jalen Daniels und Drake May, ich denke, da wäre er nicht vorbeigekommen, aber danach wäre das Feld offen gewesen. Das würde ich schon so beschreiben. Genau. Und ja.
Agree to disagree.
Ja, vollkommen fein. Ich meine, dafür, es weiß keiner, was daraus wird. Ich glaube einfach, dass sich Shedeur selber im Weg steht, dadurch, wie sein Umfeld ihn behandelt und wie er behandelt wurde. Und auch, ich meine, man kann sagen, das war ein bisschen uncool mit diesem Prank-Anruf, ne? Aber was jetzt, da hat sich dann auch jetzt heute oder gestern ein Rappaport, oh mein Gott, wie schlimm das ist. Und ich denke mir so, hey, wenn das Schlimmste, was dir im Leben passiert ist, ein Prank-Anruf während des NFL-Drafts ist, was du mediatechnisch eigentlich alles ausschlachten wolltest, weil du in der ersten Runde gehst, wenn das Schlimmste ist, was dir im Leben passiert ist, Alter, hast du ein geiles Leben. Alter, du hast ein richtig geiles Leben einfach. Und das ist mir ein bisschen zu viel Geheule. Aber insgesamt wird man sehen. Ich bin gespannt, was aus ihm wird. Ich hoffe, dass sein Vater irgendwann mal feststellt, dass er die Schnauze zu halten hat. Und da muss er einfach die klaren Worte finden. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Aber du hast schon gesagt, agree to disagree. Und damit würde ich das Thema Shedeur Sanders und NFL-Draft auch abschließen erstmal.
Ja.
Wunderbar. Dann, wir haben schon ein bisschen Zeit jetzt hinter uns, aber da das vermutlich vor der Sommerpause oder so, wie wir es nennen wollen, wenn was passiert, sind wir natürlich am Mikrofon für euch und hoffen, dass wir am Mikrofon sein können für euch. Werden wir natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen, es war dieses Jahr ein bisschen ruhiger allgemein, bisher auch, einfach weil terminlich das leider zwischendurch sich nicht möglich war aufzunehmen, weil dann auch zu wenige da waren, andere Sachen zu machen waren von uns Leuten und dementsprechend das war so leider. Wir hoffen natürlich, dass wir das kommendes Jahr so ein bisschen wieder aktiver gestalten können in der Draftzeit, aber wir werden jetzt in die Offseason gehen, mehr oder weniger. Wenn es was gibt, Trades, große Signings oder mehrere Signings, werden wir natürlich ein Update für euch rausgeben. Aber bevor wir jetzt in die Sommerpause gehen, wollen wir zumindest erstmal jetzt so einen kleinen Rundumschlag machen, was zu erwarten ist, beziehungsweise wo sehen wir noch Schwächen im Roster? Wie ist das Roster überhaupt? Und ich glaube, über den Quarterback-Room haben wir jetzt schon genug gesprochen. Ich sehe da nicht, dass da noch was passiert. Ich glaube, der Quarterback-Room ist gut genug ausgestattet erstmal. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, wie es weitergeht. Lass mal über Running Back sprechen, weil da glaube ich einfach, dass selbst, da kann vielleicht noch wer kommen. Ich glaube nicht, dass die Dolphins Nick Chubb unter Vertrag nehmen. Ja, das glaube ich nicht. Aber wir haben halt Devin Achane, Jalen Wright, Alexander Mattison und Ollie Gordon jetzt als Running Backs und Alec Ingold. Ja, also da ich, vielleicht holen wir noch irgend, oder vielleicht schafft es ein UDFA irgendwie noch. Aber ansonsten ist der Room gesettet, würde ich fast behaupten, oder, Micha?
Ja, würde ich auch sagen. Vor allen Dingen haben wir jetzt verschiedene Rollen und ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht mehr groß. Das sollte reichen.
Genau. Dann Wide Receiver. Ich glaube, wir gehen mit Tyreek Hill in die Saison und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Für mein Dafürhalten sehe ich da aktuell keinen großen Need. Der Need kommt natürlich, wenn wir Tyreek Hill traden, aber dann ist das auch kein Need, der in dieser Saison irgendwie bedeckt werden müsste, weil ich glaube nicht, dass die Dolphins jetzt sagen, wir traden Tyreek Hill und nehmen dann Amari Cooper oder Keenan Allen unter Vertrag. Ich glaube, das wird einfach nicht passieren. Ja? Und dementsprechend wird da auch nicht viel passieren. Und es gibt auch soweit keinen großen Spieler, wo ich sage, ja, das wäre jetzt was Großes, Langfristiges, wen man noch unter Vertrag nehmen könnte. Genau. Und Wide Receiver wäre damit abgehakt und dann Tight End. Ja, wir haben jetzt über unseren UDFA schon viel gesprochen. Ansonsten ist der Tight End Room wieder sehr, sehr dünn besetzt. Ich weiß nicht, ob wir da noch, also weiß ich nicht. Micho, glaubst du, dass wir da noch machen? Weil es gibt auch nicht wirklich jemanden, wo ich sage, da wäre noch irgendwie großartig wer auf dem Markt.
Ich sehe es weder als Tight End, noch sehe ich bei Wide Receivern was, wenn wir Tyreek Hill traden, glaube ich, dass mit den Receivern, die an Bord sind, wir zumindest diese Receiver austesten würden. Weil es macht keinen Sinn, Tyreek Hill abzugeben und dann irgendwie für einen großen Spieler, du hast es gerade eben genannt, oder für einen großen Namen nochmal zu traden. Ich glaube, dann gehst du hin, holst vielleicht irgendeinen Low-Level-Veteran noch und versuchst mit deinen jungen Spielern, was du aus denen rausholen kannst und guckst, was du dann vielleicht nächstes Jahr im Draft oder in der Free Agency zuschlägst.
Ja, und damit haben wir in der Offense eigentlich nur noch die Offensive Line. Ja, und da wird es jetzt interessant. Glaubst du, dass wir noch, ich sag mal, einen Spieler holen? Ich sag mal, die letztes Jahr viel verdient haben, waren Tyron Smith, Shaq Mason, Brandon Scherf. Dann sprechen wir schon über einen David Andrews. Das sind aber Spieler, die sind alle 31 Jahre oder älter. Glaubst du, dass wir so einen Veteran holen in der Saison oder vor der Saison noch, dass aus diesem Tier an Spielern, Veteran, die vielleicht ein oder zwei Jahre maximal noch haben, dass wir da einen Spieler holen werden, die uns, also um uns zu verstärken, sei es im Starting-Bereich als auch im Backup?
Glaube ich definitiv nicht. Also ich würde es mir an manchen Stellen wünschen, aber wie gesagt, an dem Punkt, an dem wir im Moment sind, müssen wir erstmal gucken, dass wir andere Dinge vorhaben. Unsere Line ist jetzt nicht mehr so schlecht, wie wir sie vor der letzten Saison gehabt haben. Klar, sie ist meiner Meinung nach immer noch eine Line jenseits der Top 20. Wir haben Starter, ja. Gerade auf Center denke ich, dass wir da, sage ich nach wie vor auch nach der letzten Saison, Nachholbedarf haben. Ne? Ja. Das ist ja meine persönliche Meinung. Ich bin nach wie vor von unserer Interior Line nicht überzeugt. Und Paul muss auch erstmal zeigen, dass er konstant einen Armstead ersetzen kann. Da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Ja, es bringt aber in der derzeitigen Situation gar nichts, jetzt wirklich groß zuzuschlagen. Können wir noch irgendwelche Journeymans für die Tiefe holen? Ja, und werden wir wahrscheinlich auch tun. Ne? Das glaube ich schon, aber davon reden wir eben. Wir reden von der Tiefe, von einem Journeyman, der jetzt die Line nicht wirklich nach oben bringt. Das Thema Line werden wir, glaube ich, in der nächsten Offseason ganz gehörig angreifen müssen. Das halte ich für wichtig. Ja, ich halte unsere Line nicht für gut, aber ich glaube, dass wir keine Verpflichtung tätigen, die unsere Line auch wirklich deutlich besser macht.
Ja, also um da vielleicht noch mal so ein paar Spiele, wo man vielleicht auch langfristig noch, also mehr als ein Jahr wirklich was von hat. Der ehemalige First-Round-Pick Jedrick Wills von den Browns, der letztes Jahr gebencht wurde, auch mit Verletzungen zu tun hat, der wird 26 jetzt. Chukwuma Okorafor, der Tackle von den Steelers, der wird 28 dieses Jahr. Der wäre, also es sind alles Low-Budget-Deals, die man da machen könnte. Nick Harris, der Center von den Browns, wäre vielleicht jemand, den man noch holen könnte, aber dann, wir sprechen da auch jetzt dann knapp über einem Niveau von einem Isaiah Wynn, ne? Der auch noch auf dem Markt ist, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und ja, also das sind die Spieler, über die wir da noch sprechen. Wäre ich fein damit, ob die Dolphins das nochmal mit Wills probieren, weil er natürlich diesen First-Round-Pedigree hat. Deswegen wäre das jetzt ein Third-Round-Pick, würden wir wahrscheinlich nicht mehr über ihn sprechen. Aber ja, also ich tue mich schwer, Dalton Reisner, Will Hernandez, beide knapp 30. Das glaube ich einfach nicht. Auch wenn die Spieler uns vielleicht noch mal ein bisschen weiterbringen. Aber das glaube ich einfach. Das glaube ich einfach erstmal nicht. Genau, dann haben wir die Offense soweit abgefrühstückt. Ich glaube, das ist erstmal settled, mehr oder weniger. Ich kann mir vorstellen, dass wir in der Line noch was machen. Viel ist natürlich nicht, also es gibt noch ein paar Spieler, wo man sagen kann, das könnte Potenzial sein oder die haben Potenzial, um uns dann zu verstärken. Das müssen wir uns einfach anschauen. Kann man mit dieser Offense aber eine gute Scoring-Offense aufs Feld stellen? Mit dem richtigen Coaching würde ich definitiv sagen, dass das kein Ding der Unmöglichkeit ist. Ja. Dafür haben wir Spieler, die gut genug sind. Ja, kommen wir zur Defense und ja, die Defensive Interior Line, ich würde fast sagen, da sind wir jetzt erstmal gesettelt, dadurch, dass was wir alles im Draft gemacht haben. Micho, wie siehst du das in der Defensive Interior?
Ja, sollten wir definitiv sein. Also da haben wir jetzt jede Menge Spieler. Wir haben zwei Starter mit Sila und mit Kenneth Grant. Vor allen Dingen, wir können verschiedene Systeme spielen, auch mit Jordan Phillips und selbst mit Zeke Biggers noch. Dementsprechend, also ist wirklich so, dass wir dann sagen können, okay, wir spielen 3-4, wir spielen 4-3, alles ist möglich. Da sowohl Pass Rush und so weiter, das sollte möglich sein. Man sollte nicht vergessen, auch ein Kenneth Grant muss noch entwickelt werden. Wir sind vielleicht ein bisschen schwach auf dem Interior Pass Rush, weil das alles nur Potenzial ist, das da ist, aber keine Spieler, die jetzt schon Pass Rush Impact mitbringen. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, aber da sehe ich uns tatsächlich als gesettelt und sehe auch nicht, dass wir noch jemanden dazu holen.
Weißt du, wer undrafted Free Agent, sag ich schon. Wer aktuell Free Agent ist?
Raekwon Davis. Du wirst es mir sicher jetzt erzählen.
Richtig, Raekwon Davis. Der ja auch mal bei uns gespielt hat. Der Defensive Tackle.
Ja, ich erinnere mich, Zweitrunden-Pick. Wundert mich auch, dass er noch auf dem Markt ist, wenn ich ehrlich bin, weil so schlecht war er jetzt nicht.
Ja, ich hab seine Song jetzt nicht verfolgt, tatsächlich, bei den Colts. Er hat 17 Spiele, er hat kein Spiel gestartet. Er hat tatsächlich auch nur 350 Snaps gespielt. Also danach kann man sagen, ja, hat nicht so funktioniert, aber der wäre noch auf dem Markt. Könnte man sicherlich drüber nachdenken. Haben wir die Interior abgefrühstückt. Jetzt kommen wir zur Edge Outside Linebacker Geschichte und da ist, also dadurch, dass wir viel auch in der Defensive Interior, wenn wir eine Dreierfront spielen, bin ich gespannt, wie sich das Ganze gestaltet. Aber Glaubst du, dass noch was auf Edge passiert, beziehungsweise auch auf Linebacker? Lass uns das mal zusammenpacken, weil das schwierig zu greifen ist. Also Inside Linebacker natürlich und Outside Linebacker Edge zusammen so ein bisschen.
Ja, also schwierig. Also ich glaube es tatsächlich nicht unbedingt. Wenn wir uns so angucken, wen wir da zum Beispiel haben mit Bradley Chubb, Jordan Brooks, Tyrell Dodson, Cameron Goods auch noch, Mohamed Kamara, den du ja vorhin angesprochen hast, Jalen Phillips, Chop Robinson, Channing Tindall, den ich immer irgendwie noch nicht aufgegeben habe. Da ist schon einiges am Potenzial. KJ Britt auch noch mit dabei, Quinton Bell. Also das sind jetzt vielleicht nicht die Spieler, wo man, wir stellen gleich explizite Sprache ein, das sind nicht Spieler, wo man feucht im Höschen wird direkt, viele davon, aber es ist doch ganz, ganz solide und vor allen Dingen, es sind genug auf einem entsprechenden Niveau, beziehungsweise genug, um zu entwickeln. Glaube ich nicht, dass da noch irgendwas kommt. Wäre unnötig, also auch einen Emmanuel Ogba oder sowas. Ich glaube, wir kommen, gerade wenn auch vor dem Cap-Hintergrund, wir kommen mit den Spielern klar, die wir da haben. Was Offside-Linebacker angeht oder Linebacker generell, Inside-Linebacker, glaube ich, dass das ein Schwachpunkt von uns sein wird. Aber irgendeine Schwäche, damit musst du nun mal leben. Und es mag nicht das absolute Traumniveau außerhalb der Spitze sein. Ja, und viele gehen jetzt hier an und sagen, oh, Bradley Chubb. Auch Bradley Chubb ist immer noch ein Spieler, der ein hohes Niveau mitbringt. Ja, ich glaube, dass der Pass-Rush sich nicht verstecken muss. So.
Ja, das denke ich auch nicht. Und wenn man sich anguckt, was es noch an Free Agent gibt, dann ist das halt auch sowas wie, ja, CJ Mosley, Matt Judon, Za'Darius Smith, also jenseits der 30. Jawan Bentley, der hat bei den Patriots gespielt zuletzt, wäre noch einer, der unter dieser magischen 30er-Marke liegt. Das kann man sich, da kann man ein bisschen drüber nachdenken. Ansonsten ja, ist es ja, ist da nicht mehr viel zu holen auf dem Niveau, wo man sagt, das ist instant eine Verbesserung. Da sieht das ganze Feld auf Cornerback tatsächlich nachher noch ein bisschen besser aus und ich glaube, da kommen wir dann jetzt auch zu. Und zwar auf Cornerback habe ich einen Namen, wo ich überrascht bin, dass der noch da ist. Und ich hoffe, dass die Dolphins da aktiv werden. Und zwar ist Santi Samuel Jr. immer noch immer noch möglicher Free Agent. Der hat zuletzt bei den Chargers gespielt. Jetzt ist er hier auf meiner Liste nicht drauf, aber ich meine, dass er Free Agent ist. Du hattest vorhin noch Emmanuel Ogba gesagt, der ist ja nicht mehr kein Free Agent. Also der hat ja woanders unterschrieben.
Ich weiß schon gar nicht wo. Also ich habe ihn nicht verfolgt.
Ja, aber er hat unterschrieben. Ich habe das Bild gesehen. Und Santi Samuel Jr. Oder hat er jetzt bei den Chargers unterschrieben? Das kann natürlich sein. Hat jetzt bei den Chargers 4 Jahre gespielt. Aber PFF hatte ihn auch bei uns und er steht auch noch als Unsigned Free Agent drin. Also dementsprechend weiß ich jetzt entschuldigt das bitte, weil ich jetzt nicht genau, also ich habe ihn, bei Over the Cap sehe ich ihn nicht auf der Liste. Wenn ich mal auf Age gehe, doch, da habe ich ihn. Santi Samuel Jr. Ja, der wäre noch zu haben. Genau. Und wenn ich dann noch weiter gucke, Santi Samuel Jr. wäre einer. Und ich hatte hier gerade noch einen zweiten, CJ Henderson, der Cornerback von den Steelers. Also der ist 26. Ja, der wird in der Saison 27. Da gibt es noch Spieler, Julian Blackman, der Safety von den Colts. Da gibt es tatsächlich noch Spieler, wo ich sage, wenn wir da noch mal einen Spieler von holen, gerade auf Cornerback ein oder zwei Spieler holen, dann ist das vollkommen, dann sind das auch Spieler, die uns langfristig noch weiterhelfen. Ne? Also jetzt sage ich mal, ein Santi Samuel Jr. und ein CJ Henderson, die holst du beide. Weil du Ramsey backtradest nach weiß ich nicht wohin und dann machst du nice Verträge, passt alles. Hast du zwei Cornerbacks, wo ich sage, die stärken diesen Room direkt und dann ist das einfach eine richtig, richtig, dann ist das wieder eine gute Nummer. Dann sage ich, hey, gar kein Happy Life. Also, sollte noch was passieren. Ich hoffe, dass die Dolphins da aktiv werden. Das wäre so ein Wunsch, den ich noch hätte, wo ich dann sage, hey, das passt. Muss mal gucken, wie der Vertrag aussieht, aber da ist noch Qualität. Auf Defensive Backfield ist noch Qualität im Markt, die auch ansprechend ist, wo wir mit DeSantis Samuel Jr. oder auch mit CJ Henderson, denke ich, definitiv Starter oder für uns Starter hätten, die vielleicht bei anderen keine Starter wären. Und genau, dementsprechend muss man mal gucken. Ich glaube, ja, CJ Henderson hatte auch eine Verletzung letzte Saison, oder ich weiß nicht genau, ob da was war, aber auf jeden Fall, ja, muss man mal schauen. Genau, und Ogbah war zu den Jaguars, genau, das auch. Ja, Cornerback und Safety, Micho, wie siehst du das Thema?
Ja, und das ist die Position, auf der ich tatsächlich erwarte, dass wir noch was tun. Wir sind da sehr dünn besetzt, auch qualitativ nicht unbedingt hochwertig, vor allen Dingen, wenn Jalen Ramsey weg ist. Ich weiß, wir haben vorhin das hohe Lied auf Keita Kahu gesungen. Meiner Meinung nach kein Nummer 1 Cornerback. Ja. Es mangelt gerade an Outside-Cornerbacks. Da muss noch was passieren. Da wird in meinen Augen auch noch was passieren. Und da gucken wir halt nach, werden wir nach günstigen Defensive Backs gucken müssen. Selbst auch im Draft, das kann nicht ausgeglichen werden. Safeties sehe ich so ähnlich. Da fehlt uns noch was in der Tiefe. In der Regel sind gerade Safeties, Journeymans noch verfügbar. Bei Cornerbacks muss man dementsprechend gucken, was uns weiterbringt, was vielleicht auch die Camps nicht übersteht, gerade an Veterans, wo man dann dementsprechend zuschlagen muss. Da erwarte ich jetzt also nichts innerhalb der nächsten 3 Wochen, sondern eigentlich tatsächlich so ein bisschen zu Beginn der Trainingscamps und dass wir da uns dann nochmal im Defensive Back-Bereich verstärken. Das, glaube ich, ist nötig und das ist die Position, die ich auch noch erwarte und sehe.
Hervorragend. Da haben wir zumindest jetzt auch nochmal ein paar Spieler genannt, auf die man so achten könnte, beziehungsweise wo es für die Dolphins noch Verbesserungspotenziale gibt. Und da muss man einfach gucken, wie die Dolphins ihren Roster sehen. Das können wir natürlich nicht beeinflussen, wie Chris Greer und die Coaches auf diesen Roster schauen. Ja, müssen wir sehen, wie das so weitergeht. Ich glaube, dass die Dolphins um die Playoffs mitspielen können. Und wenn man erstmal in den Playoffs ist, dann kann man mal schauen, was da so passiert. Ich glaube, dass es da genug Potenzial gibt, dann auch zu gewinnen. Es würde mich wundern, wenn man in den Playoffs dann wieder untergeht. Aber auch das, wir haben so vieles schon gesehen in den Playoffs und natürlich sind wir jetzt das Team, was am längsten auf den Playoff-Sieg wartet. Aber wir befinden uns in keiner schlechten Phase, würde ich sagen. Und das vielleicht noch kurz auch so als Punkt. Ich glaube, wenn die Dolphins natürlich langfristig jetzt diesen Umbruch angehen, dann muss man sehen, wenn wir kommende Saison einen Top-10-Pick haben, ob die Dolphins nicht einen Splashy-Move nach oben für einen Quarterback machen. Weil dann öffnest du ein komplett neues Fenster. Na? Also da, weil dann ist die Tour-Diskussion natürlich wieder da, aber das könnte ein mögliches Out sein. Nur einfach mal auch als Gedanke in die Offseason getragen, dass das dann eine Möglichkeit ist. Also ich denke, man muss das sowieso evaluieren, einfach weil man, wenn man Sachen evaluiert, alles evaluieren sollte. Es ist egal, ob das Tour oder Patrick Mahomes. Bei Patrick Mahomes ist vielleicht die Evaluation etwas kürzer, weil man sagt, ja, passt. Bei Tour ist sie vielleicht etwas länger, weil man ein bisschen mehr Punkte hat, wo man sagt, ja, da könnte ein bisschen mehr gehen. Aber gut, das nur kurz als kurzer Gedanke, der mir gerade noch kam. Ja, und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, Micho, hast du noch etwas, worüber wir sprechen müssten? Oder?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich würde mich dann auch quasi in die Offseason verabschieden, würde darauf hinweisen, dass dann demnächst der Basic Drive wieder startet. Und ansonsten bleibt uns gewogen, ne?
Klingt nach einer sehr, sehr guten Sache. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach so ungefähr. Wenn es Sachen gibt, die euch super interessieren in der Offseason, dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Zeit, jetzt ein paar Monate, um uns vorzubereiten. Weil ich glaube, im Juli sind die ersten Preseason-Games, Ende Juli oder Anfang August. Und da gibt es ja genug Zeit, um auf irgendwelche Punkte einzugehen. irgendwelche Diskussionen zu führen. Also wenn ihr da Wünsche habt, dann schreibt uns einfach. Wie gesagt, Micho auf Blue Sky, glaube ich, ne?
Genau. Archangel Mac mit G am Ende.
Ja. Ihr könnt da natürlich auch unserem Dolphin Strife Account folgen und schreiben. Ja, die anderen Social Media Kanäle haben wir jetzt nicht so stark bedient aktuell. Da versuchen wir auch in der Zukunft noch so ein bisschen was besser zu machen. Ja, vielleicht kriegt der ganze Drive auch mal ein Facelift. Vielleicht passiert auch das in dieser Offseason. Mal schauen. Und genau, wenn ihr sonst Fragen an mich habt, auf Instagram, Rico Klopp. Ansonsten, ja, auf Facebook bin ich nicht wirklich aktiv. Ist daher, ja. Ansonsten öffne ich vielleicht ein Substack oder so. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, wo auch die Möglichkeit bestünde, Kontakt aufzunehmen. Wenn das gewünscht ist, können wir das natürlich auch gerne machen. So, aber jetzt damit auch wirklich die letzten Worte. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt eine schöne Zeit. Wenn es was gibt, melden wir uns. Wenn ihr Fragen habt, melden wir uns auf eure Fragen. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.